Hallo, hier ist Kevin Benz von The Delic Entertainment. Ich bin dieses Jahr leider nur in euren Herzen dabei, im ganzen Köln. Weil ich ja an zwei Spielen gleichzeitig arbeiten muss. Deswegen wenig Zeit für so entspannte kleine Touren nach Köln, ein paar Leutchen. Ja, aber ich wünsche euch viel Spaß und bis nächstes Jahr spätestens. Und willkommen beim Adventure-Treff-Podcast.
Adventure-Treff, der Podcast.
Ein wunderschönes Hallo, liebe Leserinnen und Leser.
Leserinnen und Leserinnen?
Ich fange nochmal an. Ich mach's auch mit Zuhörer, oder? Ein wunderschönes Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben hier unseren zweiten Podcast von der Gamescom am Donnerstag. Und wir sind
Michael,
Axel,
Hans,
Asti,
Toni
und ich bin der Jan. Und wir haben heute wieder jede Menge Spiele gesehen.
Bisschen was.
Ungefähr so viele wie gestern, also sehr, sehr, sehr viele. Und weil die Nacht nicht schwungvoller wird, je älter sie wird, desto würde ich sagen, fangen wir einfach an mit dem ersten Spiel. Wir waren bei Stelex. Stelex.
Software, ja.
Was haben die uns gezeigt?
Die haben uns wirklich so Independent-Titel gezeigt. Stelex Software ist mal in der Adventure-Szene mal bekannt geworden durch so ein Foto-Adventure. Il Mistri di Magia.
Mangio, glaube ich.
Okay, genau. Also so ein Titel, der, glaube ich, auch eine Freer-Variante irgendwie mal rauskam und dann gab es das Ganze nochmal mit Sparausgabe und so. Dadurch wurden die irgendwie so ein bisschen populär und die haben sich vor einiger Zeit, die waren auf unserer Party letztes Jahr und haben sich dann, haben dann Bescheid gesagt, dass sie jetzt wieder mehr Adventures machen wollen, aber auch kommerziell.
Sie waren durch unsere Party inspiriert wieder.
Sie waren durch die letzten Partys schon inspiriert und haben dann uns angesprochen auf der letzten Party. Hey, wir sind also jetzt schon ein paar Mal dabei gewesen und wir finden das so cool, wir wollen wieder Adventures machen. Und das sind zwei Leute, die Tanja und der Stefano, die kommen aus der italienischsprachigen Schweiz und haben zwei Titel dabei gehabt. Der eine Titel war Feel Me, Hear Me, den hat die Tanja gemacht und zwar vollständig alleine, ich glaube mit Ausnahme der Musik, aber Grafik, Programmierung und so, alles bei ihr.
Angefangen als Studienprojekt
ursprünglich. Angefangen als Studienprojekt, ist wieder so ein Spiel, das so in dieser Region psychologischer Horror einzusiedeln ist. Da werden wir einige noch haben im Laufe des Podcasts. Das ist einfach so gerade irgendwie, scheint immer noch sehr in zu sein.
Das ist quasi der Hugo unter den Adventures im Moment.
Ja, so ein bisschen. Und ist aber ein sehr, ist halt ein Independent-Titel, ist nicht allzu groß, dauert eine Stunde. Ego-Adventure, spielt in einem alten Anwesen, das halt in dem man im Geist herrscht. Und man muss halt herausfinden, was los ist. Also eine ganz klassische Geschichte. Also das Spiel versucht da wirklich nicht mehr zu sein als eine Haunted House, also Geistervilla, Spukgeschichte mit so einem gotischen Stil.
Ist es denn mehr eine interaktive Geschichte zum Durchlaufen, Walking Simulator, hat es Rätsel?
Es ist Walking Simulator, aber auch wenn Sie den Namen selber nicht gern haben.
Ja, niemand hat es.
Genau, aber ist Walking Simulator, ist auch ganz bewusst so gehalten, man löst das Spiel wirklich durch Finden von Objekten, die Story-Parts und Erinnerungen triggern. Es ist kein Rätsel-Adventure. Trotzdem für eine Sache, die halt eine Person allein macht, und es ist ihr erstes Spiel, sie nutzen Unreal Engine, wenn ich mich richtig erinnere. Und für das, dass jemand zum ersten Mal sich mit dieser Engine beschäftigt und sagt, ich mache jetzt mal ein Game komplett alleine mit 3D-Grafik und allem Drum und Dran von Shadern bis sonst wohin, ist das Ding eigentlich schon echt sehr beachtlich. Und wir haben eine Variante, also wir haben Gameplay-Szenen gesehen aus einer früheren Version, das sah schon eigentlich ganz atmosphärisch aus. Und Tanja hat uns dann die aktualisierte Version, in der sie gerade noch sitzt, gezeigt und das ist dann noch mal deutlich polierter und einfach ein schöner atmosphärischer Titel.
Man sollte noch dazu sagen, dass es nicht wie bei vielen anderen Horrorspielen ist, dass man vor dem Geist irgendwie weglaufen muss oder dass der einen jagt oder so. Der ist auch nicht für Scarejumps verantwortlich, sondern der taucht halt hin und wieder auf und man beobachtet ihn und er sah sogar einigermaßen süß aus.
Genau, also es ist wirklich, es hat so ein bisschen Fairy-Tale-Look eigentlich. Also es ist nicht so direkt einzusortieren in diese sehr typischen Silent Hill-artigen Games, sondern wirklich ein bisschen eben Gothic-Märchenartig, so ein bisschen in diese Richtung. Das Produkt fand auch Publisher gut, Adventure Productions, die in Italien sitzen, die sich auf Adventure spezialisiert haben. Und die bringen das Spiel in Italien raus, in der Box-Variante und auch auf Steam, wenn ich mich richtig erinnere. Und synchronisieren das Ganze auch auf, neben Italienisch natürlich, auch auf Englisch, Japanisch und Deutsch.
Japanisch?
Chinesisch?
Japanisch.
Ganz sicher, ja. Weil man halt der Meinung ist auch, dass das vielleicht ein Zielpublikum sein könnte, so die japanischen Horror-Fans so ein bisschen. Genau, also ein ganz kleiner Titel.
Wahrscheinlich im Oktober.
Genau, im Oktober, ganz kleiner Titel.
Ja. Aber es gab noch einen zweiten Titel.
Genau, den wollte ich gerade kommen. Zweiter Titel, den macht Stefano, die zweite Person von Stelix Software. Auch da nicht ganz alleine. Er hat Hilfe von einem italienischen Autor, der einen Fantasy-Roman schreibt, der Pirin heißt. Das ist so eine Fantasy-Saga. Da kam jetzt der erste Titel raus und weitere sollen folgen. Und er macht in diesem Fantasy-Universum macht er das dazugehörige Spiel. Und im Gegensatz zu Feel Me, Hear Me, was ja so ein Ego-Adventure ist, ist der Titel, der nennt sich dann Azelmir. Das ist der Name des Protagonisten. Das ist nicht der Protagonist des Buchs, das ist mehr so ein Spin-off, das halt in dem Universum von Pirin spielt. Das entwickelt er gerade mit Visionaire, ist im Gegensatz zu Feel Me, Hear Me im Comic-Adventure sehr groß, 100 verschiedene Locations, also Schauplätze, 100 Charaktere, 15 Stunden Spielzeit, 2D animiert, nicht jetzt irgendwie im sehr großen Animationsstil mit vielen Frames wie bei...
Wie kann man sich das stilistisch vorstellen?
Es hat so ein bisschen so einen sehr fransigen Stil, weil auch die Buchcovers so ein bisschen, die sehen so ein bisschen aus wie kolorierte, schnell gezeichnete Artworks. So ein bisschen wie, vielleicht ein bisschen wie Terry Gilliam, so ein bisschen, ganz ein kleines bisschen in die Richtung wie Lancelot's Hangover. So. Also das ist ein bisschen rauer alles. Ist nicht so exakte Outlines. Aber es ist schon noch comicartig. Und die Hintergründe sind halt auch sehr farbenfroh und Animationen waren halt noch recht holprig, was wir gesehen haben. Das ist nicht ganz klar, inwieweit die halt noch poliert werden. Da waren halt nicht viele Frames. Manche Animationen so von Brücken, die runter, also Hängebrücken, die runterfahren, sind dann irgendwie nur 3-4 Frames. Mal gucken, ob das noch ein bisschen flüssiger wird. Ist aber einfach auch ein sehr netter Independent-Titel. Und was man sagen kann, ist, dass der Autor, der die Story macht, auch die Grafiken macht, tatsächlich.
Wann wird er fertig?
Ende des Jahres soll er fertig werden. Soll keine Sprachausgabe kriegen, weil zu viel Text. Also die Aussage war so, es ist fast ein Herr der Ringe, weil halt der Autor viel Text auch schreibt und es viel Dialogrätsel gibt. Es gibt auch viele klassische Rätsel, das ist eben Point and Click. Aber es gibt eben auch, also es ist halt schon auch ein Epos, das erzählt wird. Und mir haben beide Titel eigentlich gut gefallen, weil ich die beiden Leute einfach super sympathisch finde. Es ist so ein ganz klassischer Indie, der alles alleine macht.
Aber die kennen ja nicht die Leute, die es dann spielen sollen.
Die kennen die Leute nicht, natürlich. Ja, ja, klar. Es ist halt einfach.
Es wird mit begrenzten Mitteln gemacht, deswegen sollte man sich wahrscheinlich nicht zu viel
versprechen. Genau, ganz genau. Also es ist halt eben, die machen es in ihrer Freizeit. Sie haben einen normalen Dayjob und es ist im Prinzip so ein bisschen das Level über Fan-Adventure, dass man halt eben gerade schon den Schritt zur Kommerzialität machen kann und auch zu Recht und dass man auch die Liebe dahinter sieht. Aber es ist eben niemand, der jetzt irgendwie auf der Gamescom halt was aufstellt, sondern das sind halt eben Fans, die unbedingt Adventures machen wollen. Aber ich glaube mit Potenzial nach oben, weil man sieht, dass sie das schon können. Und genau, sind auch bei unserer Party morgen. Wer da ist, kann sie gerne.
Hashtag AT-Party.
Hashtag AT-Party. Genau.
Bitte alle den Hashtag twittern, wir wollen den Trenden sehen.
Man kann auch was, letzte Sache, man kann auch was zum Budget sagen. Wir haben in der letzten Podcast am Mittwoch ja gesagt, Schweiz, immer ganz hohe Budgets, Late Shift 1,5 Millionen Schweizer Franken. Sie haben uns das Budget verraten für beide Spiele, die sie produzieren. Umgerechnet 300 Euro.
Das ist sparsam.
Genau.
Inklusive Sparausgabe?
Nein, die Sparausgabe zahlt der Publisher. Aber das, was sie investiert haben, sind 300 Euro. Und sie haben gesagt, die Investitionen sind Postkarten und Sticker.
Und Zeit.
Genau. Also echt, also ja, aber man kann auch sagen, Azelmere, 4 Jahre Entwicklung. Also in der Freizeit natürlich.
Ja. Während ihr euch das angeschaut habt, hat der Axel, glaube ich, was entdeckt. Oder du wusstest schon davon?
Nein, ich bin durch die Hallen gelaufen, also durch die Businesshallen, und bin bei den Holländern mal vorbeigelaufen. Und da habe ich das Logo von Rusty Lake Hotel entdeckt. Das ist vor ein paar Monaten, vom halben Jahr etwa, erschienen, Anfang des Jahres. Ist so ein kleines Point-and-Click für iOS und Steam und so. Das habe ich zwar gekauft, aber noch nicht gespielt. Und dann wollte ich einfach mal gucken, was die da zeigen. Und die haben tatsächlich einen zweiten Teil in dieser Rusty Lake Universum. Und das heißt Rusty Lake Roots. Und da geht es darum, dass man anhand eines Stammbaums praktisch eine Geschichte entwickelt. Oder die Geschichte entwickelt sich anhand eines Stammbaums, einer Familie. Und das sind insgesamt 35 Personen in diesem Stammbaum. Und jedes diese Personen repräsentiert einen für sich abgeschlossenen kleineren Spielabschnitt. Und da kann man ganz klassische Adventure-Rätsel mit Inventar und, ja, ich glaube, viel Dialoge gibt es nicht. Arg viel habe ich nicht gesehen, aber sah eigentlich ganz nett aus.
Ist denn jeder dieser Spielabschnitte, ist das ein Screen? Weil wenn das
35... Ja, das ist so im Prinzip ein Screen, der ein bisschen nach links und rechts scrollt. So
ein bisschen Goblins-mäßig.
Wahrscheinlich, ich habe Goblins nie gespielt.
Okay, ist denn dann wirklich Rätsel schwer oder
ja,
anzunehmende Rätsel, oder ist es nur so ein bisschen...
Also ich habe nur den allerersten gespielt, ist noch sehr einfach. Also da kriegst du, musst du halt einen Brief öffnen, da steht dann die Zahlenkombination für einen Koffer drin, dann kannst du den Koffer aufmachen, da ist dann ein Knochen drin und eine verschlossene Box, wie ich die aufkriege.
Also eine sehr lineare Erzählkette.
In dem Moment war es noch sehr linear, aber er hat auch gemeint, es wird schon noch umfangreicher und komplizierter bei den späteren. Und ja, und dann kann man dann die Gegenstände einsetzen und ja. Es soll auch wieder für iOS, Android und PC erscheinen, schon im September. Für PC noch erstmal über itch.io und später, wenn dann Greenlight erfolgreich sein sollte, über Steam. Preis hat er so der einzelne Entwickler, also so ein einzelner Programmierer, der das ganz allein macht.
Inklusive Grafik und Musik?
Inklusive... Also so hat es sich angehört, ja.
Okay. Also
Respekt. Der das für nicht mal 5 Euro anbieten wird. Also iOS, Android ist 3 Euro angepeilt und Steam und für den PC bisher auch, aber ich habe da eben so Fluss in den Kopf gesetzt, dass er da vielleicht auch ein bisschen mehr verlangen kann.
Okay, also du bist schuld, wenn das Spiel teurer wird.
Ja, ich bin schuld, also... Entschuldigung.
Das ist mit dem Axel in Rechnung gestellt.
Ja, nee.
Jedem mit 2 Euro.
Was einfach passiert ist, das kauft halt keiner.
Der Vorgänger hat noch 2 Euro gekostet, aber ist auch nur ein Drittel der Größe von Rusty Lake Roots.
Da kommen wir jetzt auf 6 Euro.
Ja. Ein bisschen Mengenrabatt muss hier drin sein.
Aber 5 Euro für 35 Kapitel klingt.
Ja, und er behauptet, geschätzt, sagt er mal 8 Stunden. Das kommt
als Episoden-Adventure raus.
35 Folgen.
Ja.
Aber die Spielzeit, hat er gemeint, ja, das ist halt extrem schwer zu schätzen.
Ja.
Für den Entwickler sowieso.
Das Übliche.
Aber es ist, wie gesagt, dreimal so groß wie der Vorgänger und der dauert circa 3 Stunden, hat er gemeint.
Dann habe ich hier stehen Eye of Basir Number 70. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das ist.
Das ist ein psychologisches Horror-Adventure. Hashtag psychologischer Horror.
Ja, das
Hans ist wieder aufgewacht.
Nein, ich bin fix. Die ganze Zeit aktiv hier.
Konzentriert sich nur.
Aber was ist eigentlich das Ding mit diesem psychologischen Horror?
Ja, wir werden noch ein paar mehr haben.
Ja. Monster folgt dir durch Dings und alles
ist dunkel. Ja, eben nicht. Davon wollen sie sich ja alle distanzieren, weil das wäre ja der Standard. Wenn du erschreckt wirst,
ja, weil was hinter der Ecke. Ja, ein paar andere wollen sich auch distanzieren von kein Monster folgt dir durch Dings und ein Monster folgt dir durch Dings.
Ja, das sind nein, selbst die Leute, die ein Monster haben, das dir folgt, sagen, aber das ist ein rein psychologischer Horror.
Ach so, ja. was
und ein ganz normaler Vorgang, wenn da ein Monster den Gang runterläuft.
Ist das, weil jetzt die ganzen 3D-Brillen rauskommen und die Leute keine besseren Ideen haben, was man damit machen kann?
Ich glaube nicht, dass es an den Brillen liegt.
Ich glaube, es ist Pragmatik ein bisschen, weil ja, Häuser ist leicht zu bauen.
Ja, und wenn es
dunkel ist, Scratches, ja, also es ist, geht in diese Richtung so, also es ist halt irgendwie... Man hat einfach dieses Setting von verschwunschenem Haus und weiß, ich brauche da nicht eine ganze Stadt bauen, sondern ein Haus reicht.
Und je dunkler es ist, desto weniger Texturen braucht man.
Und man kann mit Effekten arbeiten, wie die halt eine Unreal Engine eh schon mitbringen, irgendwie mit atmosphärischem Lightning und, keine Ahnung, blinkendem Licht und Kerzenschimmer und so, das ist alles schon da.
Und ich habe sofort eine Grundstimmung. Ich muss mich nicht irgendwie...
Man braucht nicht viel, erklären. Und es gab halt ein paar Titel, die erfolgreich waren auf diese Art und Weise. Und ich vermute, dass die meisten, die wir jetzt sehen, in dieser Zeit alle gleichzeitig in Entwicklung gerutscht sind.
Nichtsdestotrotz hat es gut gepasst, denn das Partnerland der Gamescom 2016 ist die Türkei. Und dieses Spiel kommt aus der Türkei, wird in Istanbul entwickelt und sah sehr nett aus. Also auf den ersten Blick.
Es hat gut gepasst, weil...
wir dann auch mal das Gastgeberland besucht das haben richtig. Im Laufe der
das
Gamescom.
Ist richtig. Das ist richtig, ja. Ja, okay.
Genau, und ist ein 6-Mann-Team, wenn ich es richtig im Kopf habe, die da schon eine Weile dran schrauben. Es sieht sehr ansehnlich aus, schöne, nette Grafik, auch wieder Unreal Engine. Ich habe es auch angespielt, Michael hat es auch angespielt.
Ja, genau, ich habe dann dich übergeben. Hast du noch irgendwelche Rätsel gelöst? Weil ich war einmal irgendwie so... Das Einzige, was ich wirklich an Aktion gemacht habe, war in den Keller zu gehen, eine Sicherung zu finden und die dann in den Sicherungskasten reinzubauen.
Ja, da habe ich von dir übernommen und dann hätte ich einen Schalter finden müssen. Mhm. Und daran bin ich gescheitert.
Aber wir haben schon insgesamt so um die 15 Minuten, glaube ich.
Ja, 15, 20 Minuten haben wir gebraucht.
Aber atmosphärisch, also ich fand die Soundkulisse super.
Ja, absolut
top. Stereo-Effekt vor allen Dingen, da haben sie sehr viel gemacht. Man folgt zum Beispiel einem Herzschlag, ja. Das zieht einen quasi der Sound in eine bestimmte Richtung. Also auch wenn man nicht weiß, wo man jetzt hinlaufen soll, hat man über den Sound immer nochmal irgendwo so einen Punkt, wo man sagt, ah, da könnte was abgehen. Ja, also da wird sehr viel mitgespielt, auch mit lauter Leiser und ein bisschen bedrohlicher Musik oder dann Herzschlag, der dann auch im Stereo-Effekt dann links und rechts schwingt oder so.
Die Kurzzusammenfassung der Story. 2 Brüder wachsen im Haus ihrer Großmutter auf. Während sie klein sind, stellen sie schon fest, in diesem Haus gibt es zahlreiche paranormale Ereignisse. Kümmert sie aber als Kinder nicht weiter anscheinend. Dann sind sie erwachsen, die Großmutter ist gestorben und der jüngere Bruder kehrt zurück in ihr Haus, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Verschwindet und kommt nicht wieder, was dazu führt, dass der ältere Bruder auch in dieses Haus geht und den übernimmt dann der Spieler, untersucht das Haus und sucht nach dem kleineren Bruder. Muss dann eben zahlreiche Aufgaben lösen, wie eben die Fuse-Box, die haben wir heute, glaube ich, auch 3-mal gesehen in irgendwelchen Rätselkombinationen. Ja. Also wer Adventure spielt, kann blind amerikanische und deutsche Sicherungskästen reparieren.
Besser kann man auch leben. Leute, die nicht Adventure-Spiele spielen, können das meistens.
Ja, aber das ist aufbauende Kompetenz auf jeden Fall.
Ja.
In verschiedenen Formen. Genau, wenn man diese Rätsel in Anführungszeichen, man muss halt meistens Objekte finden. Eine lustige Variante, mit jedem neuen Durchspielen liegen die Objekte woanders. Und das, also schon im selben Raum, aber dann an einer anderen Stelle. Und das Innovativste an dem Spiel, was uns auch kurz hat aufhorchen lassen, es gibt ein Hilfesystem in Form eines Smartphones oder Tablets, da haben sie sich noch nicht ganz entschieden, das ich im Spiel aufrufen kann. Und in dieses Smartphone oder Tablet kann jeder Spieler Lösungshinweise reinschreiben. Das heißt, der erste Spieler wird keine Hinweise haben. Wenn man allerdings nach einer Woche spielt, haben da schon ein paar Leute was reingeschrieben.
Und es gibt einen Spam-Filter, das habe ich sofort gefragt. Also da wird auch gefiltert, dass da nichts Blödes drin steht. Und ein Wertungssystem. Also wenn man einen Tipp hilfreich fand, dann kann man ihn nach oben voten. Und wenn man ihn nicht hilfreich findet, nach unten. Und so hat man ein interaktives Element in diesem Spiel drin. Die Frage ist, wie stark das die Immersion brechen wird. Aber ich fand die Idee ziemlich lustig. Und sonst sieht es nach einem super generischen, bestimmt auch gruseligen, netten Horrortitel aus, den wir dann im Januar auf Steam erhalten werden, mit deutschen Untertiteln und englischer Sprachausgabe.
Wer sich ein bisschen gruseln will, kann darauf warten. Nach diesem Termin haben wir den großen, bunten Dedelic-Block, glaube ich, gehabt. Mhm. Und Dedelic hat in diesem Jahr nach eigener Aussage das größte Portfolio mit zur Messe gebracht, was sie je zur Messe mitgebracht haben. Da kann man natürlich fragen, warum ist das so? Und die Antwort ist natürlich, weil sie nichts veröffentlichen. Klar, wenn man die Releases alle vor sich her schiebt, dann hat man irgendwann ein riesiges Portfolio. Zwischendrin haben sie mal was veröffentlicht, das haben sie aber auch vorher nicht angekündigt. Und deswegen gab es diesmal ganz viele Spiele, nicht alle Spiele, zum Beispiel Devil's Man war nicht Teil.
Säulen der Erde überraschenderweise auch.
Säulen der Erde, die liegen wohl noch weiter in der Zukunft. Die kann man nächstes Jahr nochmal auf der Messe vorstellen. Aber was wir zuerst gesehen haben, waren so Genre-Randspiele. Ja. Air, Candle. Aber dazu kann man nicht viel Neues sagen.
Ja, also ich habe Candle angeschaut. Das sieht immer noch echt toll aus mit seinen Wasserfarben. Optik, ich habe jetzt so 18 Stunden als Spielzeit, hat sie uns mal angegeben, und dass es jetzt wohl gegen Ende des Jahres erscheinen soll, aber sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Preview haben wir auf der Seite, schaut einfach rein.
Gleiches gilt für R, Preview auf der Seite, gibt sogar noch weniger Infos. Man will schon noch in diesem Jahr veröffentlichen, mal schauen wann.
Okay, so, also wer Informationen zu Candle und Air sucht, der schaut am besten in unsere Vorschauberichte. Die könnt ihr finden, indem ihr hier klickt.
Genau hier.
Genau in Jans Stritt.
Man muss halt mal so nach unten zeigen, wenn man das sagt.
Ja, ja.
Habe ich gehört. Stand im Internet.
Und abonnieren da oben.
Genau, für abonnieren musst du nach rechts oben zeigen.
Dann für die Titel, die sicher mehr von unseren Lesern noch interessieren. Der erste, Silence, The Whispered World 2. Mhm. Marco Hillen war da.
Ja, und der hat uns ungefähr 15 oder 20 Minuten aus dem Spiel gezeigt. Es wird der Anfang gewesen sein, denn es hat mit einem Intro-Video angefangen. Da hat man einen Fliegerangriff gesehen, der die Stadt bombardiert hat, und die ganzen Einwohner sind dann in alle Richtungen geflohen, und wir verfolgen dann eben Noah und dessen kleine Schwester Rini, die in einen Bunker fliehen, und der wird dann aber kurz darauf auch angegriffen und Rini verschwindet, und dann ist es eben die Aufgabe von Noah, sie wiederzufinden. Und er begibt sich auf die Reise. Und
ich glaube, dieses Intro, das wurde vor ein oder zwei Jahren...
Vor zwei Jahren haben sie das schon mal gezeigt.
Gamescom-Trailer, glaube ich, vor zwei Jahren.
Genau, ja.
Letztes Jahr ging es mehr in die Welt rein, Schifffahrt, Entscheidungen treffen, und jetzt ist man anscheinend wieder beim Start angekommen.
Aber auch da geht es um Entscheidungen treffen. Diesmal wurde sogar auch ein Gegner gezeigt, der den Spieler bedroht oder die Spielfigur bedroht. Und man hat nur eine gewisse Zeit, um aus zwei Antwortmöglichkeiten zu wählen, und wenn man sich falsch entscheidet, ist man tot und wird zum Checkpoint zurückgeworfen.
Dann deinstalliert sich das Spiel.
Diese Sterben in der Delicate Adventure ist eigentlich nicht üblich. Ne?
Nein, aber man wird wirklich Sekunden davor wieder zurückgesetzt.
Ja, ja, klar. Das wird nicht explizit gezeigt. Also
ja, generell, allein die Mechanik ist neu.
Ja, also das ist jetzt neu auch.
Mal kurz überlegen, ja.
Aber so eine Deaktivierung des Steam-Keys durch Game Over wäre schon mal respektvoll.
Kann man nicht bei eineinhalb Rittern sterben?
Ja, aber es war ja nicht in Daddy. Ach doch, stimmt.
Das ist ein Poki-Spiel.
Ja, 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 ja.
Wir sollten mal Pucke über 1,5 Ritter interviewen. Ja, ich weiß nicht, ob er sich gern daran erinnert, aber ich finde mal so ein tiefes Interview mit Pucke über 1,5 Ritter.
Das finde ich cool.
Das finde ich echt mal spannend.
Das Spiel war echt ganz witzig.
Gab es Angaben zur Spielzeit? Das wäre ja neu.
Ja, 8 bis 12 Stunden wurden angegeben. Und was auch anders ist, dass das Spiel jetzt mit der Unity Engine läuft und 3D-Modelle als Charaktere hat. Es gibt 3 spielbare Charaktere. Noah, wie ja schon erwähnt, Rini wird man auch spielen können und Spot. Und was gibt's noch zu erzählen? Es gibt auch eine direkte Steuerung per Controller, was wahrscheinlich nicht zuletzt daran liegt, dass es auch Konsolenversionen geben wird. Und das erscheint dann gleichzeitig sogar, also für PC, Mac, Linux und eben auch Xbox One und PS4 im November.
Hm. Okay. Ah, das war für mich endlich. Das war für mich eine der beiden großen Neuerungen bei Silence. Es erscheint nicht mehr nächstes Jahr, wie sonst immer, sondern es erscheint dieses Jahr noch, angeblich im November.
Ja, wir freuen uns ja seit 4 Jahren eigentlich schon
drauf. Ja, es sieht
auch,
fantastisch aus.
Es sieht fantastisch aus, ja.
Was auch noch anders ist, es gibt keine Inventarrätsel. Also es wird wohl nur über Dialoge sein, beziehungsweise Umgebungsrätsel. Also dass man dann da sich durchklicken muss und eben diese Entscheidungen, da wird auch viel Wert drauf gelegt. Und je nachdem, wie man sich dann entscheidet.
Ja, also es wird sicher, also ziemlich sicher, denke ich, kein Spiel für Leute, die gerne harte Rätsel lösen.
Gibt es eigentlich noch diese Gesten-Dinger noch? In den Demo-Versionen gab es immer noch so Maus-Zehen und solche Sachen.
Du meinst, also genau, am Anfang, als der Bunker, als er sprengt wird, gibt es dann eben auch, muss man dann eine Taste gedrückt halten und dann den Stick noch, also er hat es auf der PS4 vorgeführt, musste man dann X drücken und dann den Stick noch in eine bestimmte Richtung ziehen, um dann die Steine wegzuhieven.
Okay, also gibt es schon noch.
Das wird mit Maus sein, dann denke ich ein bisschen.
Ja. Haben wir eigentlich schon mal Ingame-Grafiken gesehen davon?
Ja, klar, wir haben schon ganze Abschnitte gespielt.
Ja.
Vor 2 Jahren.
Ja, kann sein, dass ich nicht dabei war.
Das kann sein, ja. Das Zweite, was für mich jetzt neu war allerdings, war die Ausweitung nach Asien. Also es gibt chinesische Sprachausgabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und japanische, koreanische Untertitel. Da scheint man sich ein bisschen ausbreiten zu wollen in den fernöstlichen Markt.
Ja, es gab ja auch irgendwie ein Donald Trump-Spiel, von dem man nichts Näheres erfahren hat, weil es komplett mit chinesischen Schriftzeichen beworben wurde.
Das hat aber nichts mit Dedelic zu tun.
Ach stimmt, die waren ja... Ich dachte, ich hatte kurz in den Kopf, dass der ganze Stadt Dedelic ist. Okay.
Ja. Das war in der Nähe, ja.
Ja, es war gleich um die Ecke. Ich dachte erst kurz, vielleicht publishen die da irgendwie was. Ja.
Vielen Dank, Basti.
Ich glaube nicht.
Es hieß übrigens Donald Trump vs. Science.
Ah, okay.
Vielleicht gucken wir uns das morgen noch an, mal schauen.
Also wenn wir 20 oder mehr Kommentare kriegen, dann machen wir da morgen auch noch ein Feature drüber.
Ja. Ich muss mal kurz schneuzen. Dankeschön.
Gern geschehen. Und dann im Dedelic-Blog gab es den Teil, den wahrscheinlich die meisten interessieren wird, denn dazu gab es vor der Messe noch quasi gar keine Infos. Das neue Spiel.
Außer natürlich in einem Interview mit Pucki.
Nachdem er sich verplappert hat, ja.
Außer natürlich das, was Pucki rausgeplappert hat, aber es war auch nicht viel. Also es war nicht so, dass wir jetzt schon da.
Es war eigentlich nur die Bestätigung von dem, was wir schon wussten.
Ja.
Und das
war. Und ein bisschen Info über die Story, aber auch echt ganz allgemein, was er da
jetzt. Ja, jetzt ist es ja offiziell und jetzt gibt's richtige Infos.
Genau, jetzt gibt's richtige Infos zu State of Mind, dem neuen Spiel von Martin Gantefer. Martin Gantefer, wer es nicht weiß, ist der kreative Kopf hinter House of Tales gewesen. Stichwort Moment of Silence, Overclocked und so weiter. Hat viele Fans, hat jetzt eine ganze Weile keine Adventures gemacht, hat andere Projekte gemacht und ist jetzt tatsächlich zurück bei Dedelic mit State of Mind. Und das war mal wieder, wie wir es von Martin gewöhnt sind, eine sehr eindrückliche Präsentation von dem Spiel. Ja, worum geht's? Es geht um ein Zukunftsszenario, wie er das gerne macht. Ich glaube 2048 spielt's in einer Zukunft, in der die künstliche Intelligenz inzwischen die Intelligenz des Menschen überholt hat. Und das hat jede Menge Konsequenzen. Man kann also jetzt inzwischen sein Bewusstsein hochladen in irgendeine virtuelle Realität und da mit künstlichen Intelligenzen irgendwie in einer weiteren Realität leben. Und der Hauptcharakter, das ist, wie war der Vorname? Nachname ist Nolan. Ich hab's hier irgendwo stehen.
Nicht Christopher.
Nee, nicht.
Das hätte ich mir nämlich gemerkt.
Kann sein, dass was mit R war?
Ich dachte Robert Nolan,
ja,
aber.
Ja, ich glaube auch. Richard Nolan.
Ach, verdammt. Ja, passt.
Richard Nolan, da wird das gemacht. Er lädt da wird das Bewusstsein hochgeladen und irgendwas geht schief. Und er lebt jetzt also zum einen in der wirklichen Realität und zum anderen Teile, Facetten, Fragmente von ihm leben in einer virtuellen Realität. Und zwischen den beiden kann man auch hin und her schalten, wohl für große Teile des Spiels. Und da passieren ganz wilde Sachen. Also wir haben da Szenen gesehen, wo er in einem, das sah aus wie nach einem Bombenanschlag, da wacht er auf und dann geht es ihm aber nicht gut und er bricht wieder zusammen und man sieht Flashbacks aus seiner Vergangenheit, man sieht seine Frau, man sieht seinen Sohn, man kriegt gewisse Eindrücke davon, was er wohl für eine Person ist, was seine Geschichte ist. Und dann wacht er wieder auf in einem Krankenhaus, wo ein Arzt ihn betreut und testet und ihm Fragen stellt. Der schickt ihn nach Hause, da ist auch nicht alles gut und das ist aber offenbar wieder die andere Realität, die andere Realitätsebene. Es gibt dieses dystopische Berlin, wo das spielt. Dann gibt es aber diese virtuelle City 5, heißt sie, glaube ich. Und dann kommt wiederum eine andere Figur ins Spiel, die Adam heißt. Und die hat auch einen Fehler gehabt bei dem Hochladen ihrer Persönlichkeit. Und lebt jetzt in einer dritten virtuellen Realität, die diese Figur aber für ihre eigene echte Wirklichkeit hält. Und der virtuelle Nolan kann jetzt also aus irgendeinem Grund mit diesem virtuellen, aber sich für echt haltenden Adam in Kontakt treten und findet raus, dass es irgendeine gemeinsame Vergangenheit gibt. Und was passiert dann? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das Thema eben diese transhumanistische Idee. Er hat Ray Kurzweil angegeben als Inspirationsquelle.
Dich?
Mich als Inspirationsquelle, selbstverständlich.
Genau, ja.
Und da geht es eben darum, wenn wir diesen Punkt haben, wo künstliche Intelligenzen weiter sind, wo wir unser Bewusstsein hochladen können, was hat das für Konsequenzen für die Gesellschaft? Wird es jetzt irgendwie diese klassischen Kategorien, die wir hatten hier, wie Geschlecht oder Ethnizität, haben die überhaupt noch eine Bedeutung? Weil wenn ich in der virtuellen Realität bin, da kann das ja irgendwie beliebig sein. Gibt es diese Kategorien überhaupt noch? Welche Konsequenzen hat das für das Zusammenleben? All diese Fragen möchte er stellen. Er will, glaube ich, keine Antworten darauf geben, wie das zu beurteilen ist. Aber er will eben eine Diskussion anregen und Fragen stellen und dazu inspirieren, mal über diese Art von Zukunft nachzudenken und wie wir damit umgehen.
Ja, man nennt das ja auch so Disruption, so ein bisschen so die Zeit, wo alles zusammenkommt, irgendwie Technik und Humanismus und was hat das für Folgen.
Ich fand extrem spannend, wie es grafisch auch aussah, weil er dazu auch nochmal ein paar Kommentare gegeben hat. Ich habe erst gedacht, ah ja, cooler Zeichenstil, so ein bisschen kantiger, sieht gut aus, aber es soll tatsächlich auch dieses Fragmentartige, dieses Shardhafte, wie er es im englischen Vortrag genannt hat, nochmal widerspiegeln, also die Individuen, die aus diesen einzelnen Teilen zusammengesetzt sind und gerade bei denen der Upload fehlgeschlagen ist, fehlen dann eben Fragmente oder sie sind deutlicher sichtbar. Ich glaube, in einem Schauplatz hat er sogar sehr eindeutig so in kleinere Stücke aufgeteilten Mantel an oder Hemd oder so. Und das Ganze transportiert sich also nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch die grafische Darstellung. Das fand ich extrem beeindruckend.
So dieses Wahrnehmen des Menschen als eben so Teilobjekt und praktisch in der Kernaussage so ein bisschen, dass der Mensch, also die Frage, die da im Raum steht quasi, ja, so durch den visuellen Look ist der Mensch eigentlich mehr als die Summe seiner Teile.
Ja, so, ja, man sieht ja so.
Und deswegen ist das Spiel nicht, sieht das Spiel nicht realistisch aus, sondern es untersucht halt eben genau diese Frage von eben. Deswegen, es gab ja die Aussage so, das ist ein komischer Look, so erstmal, so häufig erstmal. Und sobald man sich mal mit das neu beschäftigt, dann merkt man halt, ja, eigentlich ist es genau der Look, der da passt für ja. dieses Thema.
Genau, also die Charaktere ja. sehen halt eben nicht realistisch und rund aus, sondern sie sind eben noch eckig, wie eben, als wären sie grobe 3D-Modelle mit vielen Ecken und Kanten noch, aber es sind eben, man sieht halt deswegen die Facetten sozusagen von diesen Charakteren wirklich auch in der Grafik repräsentiert. Aber was ich bemerkenswert fand und auch richtig fand, Martin hat fast gar nicht über die Grafik geredet, nicht über Musik.
Obwohl es fantastisch aussieht. Also
ja, es sieht ziemlich, ja, es sieht richtig gut aus.
Ja. Auch die Inszenierung ist klasse,
fand ich. Ja, aber da hat er auch nicht drüber geredet, ja. Und er hat auch nicht über Gameplay geredet. Er hat ja. mal erwähnt, es gibt Multiple Choice und es gibt Hotspots, aber das sind nicht die Kategorien, in denen Martin Gantefer denkt.
Ja.
Der will eine Geschichte erzählen und der will eben die Ideen, die er transportieren möchte, da möchte er die Leute heranführen. Und
es ist ein Autorenspiel.
Ja.
Genauso wie es Autorenfilme und so gibt. Es ist ein Autor erzählt einem was. Das ist halt in dem Fall Martin. Und der benutzt halt ein Medium des Erzählens und das ist halt Interaktion im Adventure-Spiel.
Ja. Wir können, glaube ich, auch schon fest sagen, alle, die in dem Raum waren, anschließend rausgelaufen sind, wollen das Spiel am liebsten morgen anfangen.
Ja,
das weiß ich. Haben das alle gesagt?
Also ich habe das gesagt.
Von uns.
Achso, von uns.
Okay.
Ja, ich habe die anderen nicht gefragt. Ja.
Definitiv.
Ja, ich weiß, also es ist, ja, wir haben uns viel mit Martin drüber unterhalten. Also wir sind, also es ist, ich bin da sehr gespannt, wie eben das, also Martin selber auch, wie das wahrgenommen wird. Also es gibt halt eben Leute, die diesen Fokus haben, Spiel ist halt irgendwie Spielmechanik. Und das ist auch etwas, was so lange Zeit, auch in den letzten Jahren, noch irgendwie so ein ganz großer Fokus ist. Auch wir fragen das ja voll häufig und so. Mhm. Weil die Storys alle so ein bisschen generisch sind. Und wenn es eben nur so ist wie Walking Simulator und so, also es ist irgendwie auch halt irgendwie immer nur dieses Ghost-Setting. Und das war jetzt zum ersten Mal wieder mal so ein Titel, wo ich gesagt habe, ja, da gibt es halt wirklich einen Geschichtenerzähler irgendwie dahinter, mal seit langem mal wieder.
Steht auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht heraus.
Das finde ich sehr erfrischend. Ich weiß auch nicht genau, wie die anderen Journalisten das sehen, ob sie das überhaupt begreifen, was es ist. Und nicht mal Gantefer begreift, ob seine Journalisten begreifen, was er ihnen sagen will. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz spannende Sache.
Und auch wenn Martin jetzt nicht über die Spielmechanik gesprochen hat, können wir jetzt auch mal kurz sagen, also was wir gesehen haben. Also ja. Er hat mit Gamepad gesteuert, das ist Full 3D, man kann die Figur direkt steuern.
Ja, Politik geht scheinbar auch, ne?
Ja, gibt's auch.
Ja, also es ist
nicht, okay.
Sehr, so viel ich weiß, oder?
Mhm. Habe ich nicht mit.
Ja, ich weiß nicht, ob haben wir in dem Inventar gesehen?
Du hast das irgendwas geschrieben vorher, dass es Point and Click gibt und du täuscht dich nie.
Ja, und bei den Hotspots gibt es dann auch verschiedene Anschauen und Benutzen oder so.
Genau.
Also es ist nicht nur ein Klick irgendwie, sondern es gibt wohl schon mehrere Interaktionsmöglichkeiten.
Ehrlich gesagt,
und auch mal
wie Martin Choice, da erzählt Dialog, hat, da habe ich nicht mehr an Gameplay gedacht.
Ja, aber.
Ja, klar, vielen ist das
wichtig. Er hat es nicht erzählt, aber das ist das, was ich halt gesehen habe. So,
also es ist sicher Adventure. Ich weiß nicht, wie viel Rätsel man versprechen kann und sollte. Wir haben es auch nicht gefragt. Also ich nehme an, man wird jetzt nicht irgendwie Schnurrbärte bauen müssen, um Leute reinzulegen.
Wäre aber auch spaßig.
Wäre auch spaßig.
Also,
ein Markt nur.
Könnte auch bei Martin Gantefer vorkommen, aber dann würde aus dem Schnurrbart, glaube ich, ganz schnell ein ganz großes philosophisches Thema werden. Ja, dann klappt das wieder.
Aber mal, ja. wann kommt es denn?
2017?
Ja.
Ohne genauere Angabe bis dann, glaube ich.
Es war so ein bisschen was im Raum, aber man kann es nicht genau sagen.
Ich habe nicht in Erinnerung irgendwas Genaueres
gesehen. Ich habe was Genaueres gehört, aber das ist noch so in der Schwebe, dass man einfach nur 2017 sagen kann. Aber es wird mit Sicherheit nicht im Januar kommen.
Ja.
Also
davon würde ich ausgehen.
So viel kann man einfach mal sagen.
Ja, sehr, sehr faszinierend. Der Daedalic-Block, wir können vielleicht noch eine Sache beim Daedalic-Block anschließen, auch wenn wir das am Nachmittag gemacht haben. Wir haben ein Poké-Interview geführt, wie wir das auch letztes Jahr getan haben. Weil letztes Jahr hatten wir das Problem, dass Poké überhaupt nichts zu sagen hatte, weil wir nicht wussten, an was er arbeitet. Und deswegen haben wir einfach so ein Quatsch-Interview gemacht und da wir dieses Jahr genau das gleiche Problem haben. Niemand weiß, an was Poké arbeitet und dann, pam, kommt irgendwas. Müssen wir halt ein Quatsch-Interview machen.
Ja, wir haben ein bisschen geraten, ein wenig ausgefunden, aber ich denke, wir haben ein würdiges, fast ein Interview 2 abgeliefert.
Ja, es ist nicht ganz so spektakulär, glaube ich. Es sei denn, es kommt raus, dass er gerade an einem Adventure über Ziegen arbeitet.
Dann, dann wäre das...
Ich würde mich auch nicht so wundern.
Volltreffer. Aber man erfährt im Video tatsächlich nochmal ein paar interessante Dinge über Deponia 4. Da haben wir nochmal ein bisschen nachgebohrt. Da gibt es ein paar nette Geschichten zu doch noch. Das Video ist noch nicht fertig. Es hat ein bisschen Schneideaufwand. Wir waren mit 3 Kameras unterwegs und ich möchte das noch ein bisschen schön aufbereiten. Aber kurz nach der Gamescom steht es zur Verfügung.
Man erfährt auch, was, welche Spiele er absolut nicht spielen will, wenn er endlich wieder Zeit dafür hat.
Genau.
Zum Beispiel.
Ja.
Das sind so Fragen, die da beantwortet.
Ja, genau.
So viel zum Thema Daedalic. Aber es war ja auch ein großer Auftritt und viele Spiele, von daher kann man da mal ein bisschen was zu sagen.
Jan, wollen wir nicht mal so ein bisschen einen Bildungsblock einfügen nach diesem ganzen...
paar Weisheiten.
Nach diesem ganzen pure Unterhaltung.
Ja. Bildungsblock.
Bildungsblock. Ich bin der Meinung, wir müssen unsere Zuschauer, Zuhörer und Hörerinnen auch immer wieder mal fürs Leben wappnen.
Ja. Zum Beispiel, indem man ihm oder ihr eine Weisheit mit auf den Weg gibt.
Genau, die das werden wir jetzt ab sofort vermutlich immer machen. Wir sagen euch alle 30 bis 40 Minuten gibt es eine Weisheit von Adventure Treff. Und man weiß ja auch, die Weisheiten von Adventure Treff
sind die besten. Taugen nichts.
Sind die besten Weisheiten.
Ach so, ja,
das
ja.
War's.
Und diese Weisheit ist: Fällt der Bauer tot vom Traktor, glüht am Waldrand der Reaktor.
Sogar. Denkt mal drüber nach.
Ja. Ist auch eine politische Botschaft mit drin.
Ja, finde ich auch. Passend dazu.
Passend dazu.
Deck 13. Oder?
Wir können auch Deck 13 jetzt.
Achso, Entschuldigung.
Ich hatte jetzt Waldemar hier stehen.
Ist auch gut.
Waldemar the Warlock, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das hatten wir gestern schon mal gesehen. Gestern hat nur leider die spielbare Version oder die Demo-Version nicht funktioniert. Und dann mussten wir es nochmal verlegen.
Kurz nochmal sagen, was das ist, weiß nicht
ja,
jeder vielleicht.
Waldemar the Warlock ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure-Game, Third-Person, handgezeichnete Hintergründe, relativ groß. Vom Stil her, jetzt wenn man mal mit aktuellen Titeln vergleicht, erinnert es mich so ein kleines bisschen an, jetzt habe ich den Titel vergessen.
Ja, aber die sind sich total ähnlich, da hast du recht, ja.
Heaven's Hope war es, genau.
Heaven's Hope.
Heaven's Hope, so gerade so was die der Zeichenstil von Fußböden, so diese steinigen Geschichten angeht und so weiter. Auch die Perspektive und teilweise auch so ein bisschen die Art der Animationen. Wobei die Animationen jetzt bei Waldemar the Warlock noch nicht final waren, die wir gesehen haben. Aber es scheint wohl ein sehr umfangreiches Spiel zu werden und auch relativ groß. Zur Story kann vielleicht der Toni ein bisschen mehr sagen.
Ja, und zwar geht es um einen Aristokraten namens Alistair. Der hat ein Faible für Übersinnliches und will unbedingt den anderen Leuten in seinen Kreisen beweisen, dass es diesen berühmten Warlock eben gegeben hat und beschwört dessen Geist herauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieser Geist trägt ihm dann eben auf, entweder dann an seiner Stelle Rache zu nehmen, weil er seinerzeit von 3 Kameraden verraten wurde.
Die alle so hochrangige Posten hatten.
Genau.
Ja.
Und oder man kann auch einen Exorzismus durchführen lassen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die dann eben auch zwei völlig verschiedene Wege dann eben dann nach sich ziehen, aber die führen alle zum gleichen Ende.
Ja, also im Grunde sind in diesen beiden Möglichkeiten, die man dort hat in dem Spiel, Anfang und Ende gleich, aber der große Teil in der Mitte, also der eigentliche, fast das ganze Spiel eigentlich, gibt es zwei unterschiedliche Handlungsstränge, die natürlich in den gleichen Umgebungen spielen und auch mit den gleichen Charakteren, aber mit einer anderen Handlung. Und das war mal ein Kickstarter, das sollte mal über Kickstarter finanziert werden, ist nicht erfolgreich verlaufen. Danach, als dieser Kickstarter fehlgeschlagen ist, ist dann der Javier Cardenas, den kennen wir auch als Redakteur von der spanischen Adventure-Webseite Aventura ist hier. Der ist damit zum Projekt dazugekommen, hat das auch teilweise finanziell und auch beratungstechnisch unterstützt. Und seitdem ist das nochmal ein ganzes Stück aufgemöbelt worden. Also gerade die Hintergründe, die sind verglichen mit diesem Kickstarter jetzt inzwischen wesentlich, wesentlich schöner geworden. Und es könnte ein sehr vielversprechender Titel werden. Dauert allerdings auch noch mindestens, soweit ich weiß, ein Jahr.
Ja, aber es ist schon zu 85%,
ja, was ich meinte. Aber ja, es ist halt eben auch ein Nebenprojekt, also das wird nicht hauptberuflich gemacht. Deswegen dauert es halt noch eine ganze Weile, bis das kommen wird.
Die letzten 10% sind sowieso immer die aufwendigsten.
Genau.
Und es gibt zwei spielbare Charaktere, also Alistair und sein Diener, Nigel.
Verarscht? Entschuldigung, ich wollte einfach einen blöden Brexit jetzt machen. Und ich war gerade so ein bisschen am Eindösen, also für so spät.
Ja, wir hängen alle so ein bisschen.
Ja, wir hängen echt spät.
Mach wenigstens Gute. Enthält einem auch schon mal ein Spieletitel oder man bringt auch mal eine Fehler.
Es war nicht der allerschlechteste.
Nein. Ja, es gab schon schlechtere.
Ja, ja, eben.
Alles klar, wir drücken Javier die Daumen.
Richtig. Ja, oder schönes Projekt.
Ganz kurz zu dem Rätsel, das er gezeigt hat. Also er hat ein bisschen dann Gameplay gezeigt. Und was denkst du, wie schwierig war das Rätsel, was er da gezeigt hat, das mit dem Hund?
Würde ich jetzt mal so als mittelschwer irgendwie ansehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfach ist und dass es jeder auf Anhieb lösen kann. Aber es ist durchaus für einen durchschnittlichen Adventure-Spieler machbar.
Ja, wenn das Niveau dann so im Gesamten ist, dann ist
es ganz gut. Dann haben wir ein ordentliches, gutes, schönes, ganz klassisches Adventure, das da kommt.
Ja. Solide.
Solide.
Irgendwo zwischen Keller in Riddle of Master Lou und alles von Telltale.
Irgendwo da in der Mitte. Ja. Also irgendwo in dem Bereich.
Ja.
Ja. Ich fand den Keller gut.
Der Keller war super. Delirium, also ich nicht, aber ihr habt gesehen, du.
Ja, da bin, also auch ich, wie der Axel auch vorher, bin auch einfach nochmal so durch die Hallen gelaufen und hab mal geguckt, was es so gibt. Ich bin an zwei Ständen hängen geblieben, das eine waren die Spanier, das andere waren die Italiener. Und Delirium, das ist ein spanischer Entwickler, die, von denen hat man jetzt zuletzt gehört, vor kurzem erst, als ihr Spiel... Ich würde es nicht unbedingt Adventure nennen, das hat auch so ein bisschen, so wie Candle, so ein bisschen Halb-Adventure-Charakteristik. Die Flüsse von Alice, das vorher schon mal, wenn sie auf Steam in Englisch erschienen war, das haben die gemacht. Dann haben die einen Titel, den haben die halt, den haben die halt schon angefangen, bevor sie mit Rivers of Alice angefangen haben. Und den bringen sie jetzt aber hinterher raus und das Ding heißt The Delusion of Von Sottendorf and His Squared Mind. Ein echter Zungenbrecher. Ist allerdings auch kein Adventure in dem Sinne, sondern es ist ein Puzzle-Plattformer, der aber auch wiederum sehr schön gemacht ist. Was er mir aber auch noch gezeigt hat, und das ist das nächste Projekt, das sie angehen. Und das ist was, was im grafischen Stil auch vom selben Künstler ist wie Rivers of Alice, allerdings in 3D. Das Ding heißt Drift. Und,
ist ein einfacherer Titel.
Ja, genau. Ist also auch, hat zwar Plattformelemente, hat aber auch sehr schöne Mechaniken, die sehr stark an Adventures angrenzen. Da geht es halt zum Beispiel um das Sammeln von Erinnerungen und solche Sachen. Da konnte er mir jetzt noch nicht so viel dazu zeigen, weil das auch noch gar nicht richtig offiziell angekündigt war. Deswegen durfte ich da auch keine Bilder machen und keine Videos machen, aber das wird dann auf jeden Fall der nächste Titel.
Deswegen darfst du es nur inoffiziell
angehen. Genau, ich darf es nur sagen halt jetzt. Ne? Okay. Und aber das wird so der nächste Titel werden und der geht wieder mehr in Richtung Adventure.
Das hört sich doch gut an. Da müssen wir dranbleiben.
Deck 13 habe ich hier stehen. Deck 13, die machen noch Adventures. Machen sie Adventures? Wissen wir das?
Sie selber machen nicht wirklich Adventures, aber sie...
Sagen sie zumindest nicht.
Sie sagen zumindest nichts, ja.
Wir waren ja alle auf die Ankündigung von Ankh 4.
Ja.
Aber kommt nie.
Schön wäre das.
Ja, manchmal gedacht, diese Games kommen erstmal so weit.
Ja, nächste dann wieder.
Ja, morgen ist noch ein Tag.
Ja.
Ja, aber sie nehmen so diverse Indie-Teams unter ihre Fittiche und helfen da ein bisschen mit Marketing und Veröffentlichung. Einer dieser Teams ist Rumpus Animation mit The Adventures of Bertram Fiddle. Da ist die erste Episode im letzten Jahr erschienen. Und jetzt konnten wir uns die zweite Episode mal anschauen. Da durften wir direkt ein bisschen spielen. Wer die erste Episode kennt, geht gerade so weiter. Ist wieder sehr, sehr britischer Humor und fühlt sich eigentlich wieder klasse an. War auch ein ganz cooles Rätsel dabei, wo man
allein, dass er als Telefonverkäufer in einer Seifenfabrik arbeitet, was eben schon interessiert wahrgenommen wurde, ist schon Garant für den Humor des Spiels.
In diesem Rätsel muss man so ähnlich klingende Wörter aus ähnlich klingenden Wörtern seinen Namen irgendwie zusammensetzen, damit ihm eine Tür aufgemacht wird. Das war ein bisschen um die Ecke gedacht. War sehr
wortspielartig. Das wird vielleicht für den deutschen Markt ein bisschen schwierig.
Wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber ja, also war jetzt kein richtig schweres Rätsel, aber eine nette Variante zu dem, was sonst oft geboten wird.
Ja, definitiv.
Adventures.
Also wir beide haben es gespielt, oder du hast gespielt, ich habe zugeguckt. Ich muss sagen, du kennst den ersten Teil.
Ich kenne den ersten Teil.
Du auch, aber du hast es ja
den zweiten
gesehen. Und ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Und mein Eindruck war so, das könnte so sein wie der erste Teil, hast du ja auch gesagt. Aber das ist was Gutes.
Also, ja, das ist definitiv was Gutes.
Ich habe mich gleich in den Stil verliebt und den Humor verliebt. Und das sieht richtig... richtig witzig aus und gut.
Ich finde vor allen Dingen sehr die schräg. Sprachausgabe, die ist großartig irgendwie.
Und die habe ich jetzt noch nicht mehr gehört.
Die gab es auch noch gar nicht.
Ah, schade.
Die war noch nicht aufgenommen.
Musst du mal in den Trailer ran, vielleicht vom ersten Teil. Da kannst du die mal hören. Oder den ersten Teil spielen.
Ja, also definitiv. Ja. Es ist deutlich gestiegen auf meiner Liste der zu spielenden Sachen. Es ist wahnsinnig schräger Humor.
Ja, wir haben auch hier einen ganz eigenen Grafikstil, den finde ich eigentlich ganz cool. Sieht auf den ersten Blick nicht so hübsch aus, aber es hat eine eigene Identität.
Es wirkt auch in der Bewegung sehr gut, finde ich.
Ja, es ist halt ein Animationsstudio eigentlich. Ja,
genau. Also,
merkt man schon. Und ja, also ich freue mich richtig drauf. Schaut mal rein, den ersten Teil lohnt sich definitiv. Und ob es einen dritten Teil gibt, wollte uns Jan nicht verraten.
Wahrscheinlich das Übliche.
Wenn es erfolgreich genug ist.
Ja, Moment, es war ursprünglich mal so, also es war ursprünglich als zwei Teile geplant. Ja? Und dann wurde es gespielt, der erste Teil wurde veröffentlicht. Und dann ist Deck 13 eingesprungen, weil da gab es ursprünglich nur eine iOS-Version. Dann ist Deck 13 eingesprungen, haben mit denen zusammen die deutsche Übersetzung gemacht. Und, also die Textübersetzung, Sprache nicht, nur Text, und die PC-Version auf Steam veröffentlicht, über ihre Vertriebskanäle. Ja. Dann gab es einen Kickstarter Anfang letztes Jahr und der hat, glaube ich, auch nochmal so 10.000 Pfund reingebracht und damit ist jetzt die zweite Episode produziert worden. Da war die Ansage, dass das Spiel fertiggestellt wird. Das ist natürlich jetzt die Frage, wenn sie jetzt den zweiten Teil veröffentlichen und noch einen dritten hinterher schieben, ja, geht das dann an den Kickstarter vorbei? War das wirklich so geplant? Also eigentlich sollte kein Dritter mehr kommen. Eigentlich sollte es durch sein. Ne?
Ja, aber...
Lass uns so überraschen.
Ja.
Wann kommt's?
Jan hat Jan gefragt und kam halt die Antwort von Jan, dass er das noch nicht sagen kann.
Mhm.
Und was wollte ich sagen? Ja, also aber man meint, die zwei Teil 1 und 2 geben ein schönes Paket und sei auch sehr, sehr abgeschlossen für sich stehend. Und
ja, wer bisher dran vorbeigelebt hat, so wie ich, ja. Vielleicht lohnt es sich mal
anzukommen. Und erscheinen soll es im November.
Erscheinen soll es im November, genau. Während wir uns das angeguckt haben, haben sich Basti und Hans parallel bei Deck 13, schlafen die?
Nein.
Parallel bei Deck 13 was anderes angeguckt, auch was, was nicht von Deck 13 ist, aber von denen unter ihre Fittiche genommen ist.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut, denn es war so eine, oder die erste große Überraschungsentdeckung für mich während der Gamescom. Ein Spiel, das ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte.
Psychologischer Horror.
Ja. Ja.
Hashtag psychologischer Horror. Aber,
von super sexy Software.
Nein.
Nein, aber, doch.
Ach so, ich habe es jetzt gerade verwechselt mit dem anderen Titel, den wir morgen noch sehen.
Ja.
Der gestern angekündigt wurde, genau. Das war aber...
The Sexy Brutal.
Genau. Nee,
es ist super sexy Software aus Polen. Drei Leute, junges Team.
Führt jetzt alles ein wenig in die Irre, weil es ist nicht der klassische psychologische Horror und es hat auch nichts mit super sexy zu tun. Sie hat es in Ermangelung eines besseren Begriffs als White Horror bezeichnet. Damit will sie ausdrücken, wir sind eben nicht in einem alten verlassenen Gebäude und es ist nicht Nacht und irgendwelche solche Lichter, die dann durchzucken und Monster, die um die Ecke kommen, sondern vielmehr eine sehr sterile Umgebung. Alles ist weiß, in Weiß- und Grautönen gehalten. Das liegt daran, dass der Hauptcharakter psychische Probleme hat und in Behandlung ist.
Er hatte wohl auch einen Autounfall.
Unter anderem.
Und Depressionen. Es gibt mehrere Sachen.
Eine sehr, sehr schwere Geschichte hinter sich. War wohl auch mal verheiratet, aber auch da gibt es Probleme. Und der Spieler steigt in der Therapiesession ein. Hört nur den Therapeuten und begibt sich mit Hilfe von Hypnose in eine Welt, die er selbst gestalten kann und die er dann so mit der Anleitung des Therapeuten gestaltet, dass er mit seinen Ängsten und seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Das klingt jetzt nach ziemlichem theoretischen Geschwurbel. Letztlich sieht es so aus, man sitzt am Anfang in einem weißen Stuhl, mehr ist in dem Raum nicht. Dann sagt der Therapeut, steh doch mal auf, schau dich mal um. Und dann setzt das Unterbewusstsein ein und projiziert zum Beispiel einen Tisch mit Büchern dahin. Und über das wird die nächste Erinnerung getriggert und die nächste und dann kommt man auf den Autounfall, weil man an dem Tag von dem Tisch den Autoschlüssel aufgenommen hat. Und dann hat man die Info, ja, da war ein Baum beteiligt und dann taucht der Baum auf und so wird der Raum immer mehr ausgerichtet. Und wenn es wichtige Elemente gibt, werden Farbakzente gesetzt. Das wirkt sehr gut in diesem weißen Umfeld. Und der Spieler hat letztlich über das ganze Spiel in der Hand, wie das Ganze ausgehen wird. Er kann sich entweder seinen Ängsten stellen oder aber dem Unterbewusstsein nachgeben und sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, es ist alles okay. Das sind so die beiden Varianten und das sind die zwei unterschiedlichen Enden, die einen da erwarten. Besonders interessant ist, wie das alles erzählt wird. Der Therapeut ist zwar synchronisiert, verlässt aber einen ziemlich zügig und lässt einen allein durch diese Welt und die Bewältigung gehen. Und dann wird die Geschichte ausschließlich über Objekte erzählt. Und das fand ich extrem spannend. Also man findet...
Also auch mechanisch wirklich.
Mechanisch, ja. Toll umgesetzt. Man findet Dinge und über die kommt man von einem zum nächsten, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wir haben uns in einem Hotelzimmer aufgehalten und über die Zeit haben wir rausgefunden, was an dem Abend in diesem Hotelzimmer passiert ist, ohne dass wir irgendeine Animation gehabt hätten.
Keine Schrift.
Keine Schrift, kein Dialog, kein nichts. Und trotzdem war dir glasklar, was da passiert ist und warum das für ihn eine entsetzliche Situation war.
Ich muss dazu sagen, dass die Entwicklerin hinter uns stand und auch sehr viel geredet hat. Also von daher, die hat auch sehr viel erklärt, was wir sehen. Man muss mal gucken, wie es wirklich ist, wenn man es ohne Kommentar.
Ich hatte Kopfhörer auf. Ich habe nichts gehört.
Okay, alles klar. Also dann von daher hatte ich jetzt dieses Erlebnis, also in der Hinsicht nicht, aber kann das aber ansonsten in der Hinsicht schon so ein bisschen unterschreiben. Also ich habe halt die Notizen gemacht, Hans selber hat gespielt. Das Spiel funktioniert so über Assoziationen. Und das war, fand ich, war schon neu, dass man also versucht, Game Design technisch wegzugehen von diesem... Es ist eben kein Walking Simulator, so im Sinne von, ich finde jetzt Objekte und die erzählen und jemand fällt was ein und der erzählt aus dem Off mir so ein bisschen eine Story.
Und es ist kein Geisterbahn-Horror, wo alle zwei Sekunden was um die Ecke kommt.
Sondern es sind Objekte da und man assoziiert sie mit etwas und dadurch ergibt sich ein Bild und dieses neue Bild, was man durch diese Assoziationen hat, hilft einem dann auch tatsächlich auch wirklich Rätsel zu lösen, die dann eben auch assoziativ sind. Also Sachen zum Beispiel von zu welchem Zeitpunkt muss ich jetzt gerade in welchem Raum sein und warum ist das so? Also solche Sachen treten dann eben auf. Es ist eben nicht ein, ich gras nur ab und habe ein paar Objekte und die kläre ich an, sondern ich muss wirklich nachdenken, was bedeuten diese Objekte. Und das fand ich schon ganz spannend, weil das eine kognitive Herausforderung ist. Nichtsdestotrotz, also für mich, also ich fand den Titel gut. Hans war, glaube ich, richtig begeistert beim Spielen. Ja. Ich muss es noch spielen, um wirklich da auch mein Urteil abgeben zu können. Was ich halt wirklich sehr beeindruckend fand, dass man psychologischen Horror komplett anders macht. Wirklich mit, allein dass man es im Prinzip invertiert und es nicht mehr dunkel ist, sondern hell. Das fand ich halt schon alles sehr spannend. Mhm. Aber es ist für mich, es ist halt eben auch nicht jetzt so dieses, es ist halt schon auch Special Interest irgendwo. Es ist natürlich kein klassisches Adventure. Und es ist halt trotzdem Psychological Horror, aber von den allen, die wir jetzt gesehen haben, vermutlich der spannendste. Ich habe ein bisschen Sorgen, dass es halt so ein bisschen untergeht, weil ich weiß gar nicht, ich bin echt Horrorfan, aber aktuell habe ich jetzt erstmal so gefühlt eine Übersättigung.
Da kommt dir aber das Release-Datum entgegen, denn vor 2018 wird das nicht.
Ja.
Dann, und wir sollten vielleicht mal erwähnen, wie es heißt, oder? Das haben wir noch gar nicht gemacht. The Shattering.
Genau. Es zerbricht auch teilweise wirklich die Location. Also es wird viel mit so Symbolbildern gearbeitet und so. Also das ist irgendwie schon ganz...
Es ist wirklich sehr
schon ganz cool. Trotzdem natürlich ein Indie-Titel. Also es ist jetzt nichts... wirkt jetzt nicht total bombastisch. Also es ist jetzt kein bombastisches Major-Sache, sondern ist halt von einem Dreimann-Team, aber eben mit coolen neuen Ideen.
Und in welcher Engine baut man einen psychologischen Horror? Habt ihr aufgepasst?
Unreal.
Ja, in Unreal.
Aber ich wollte es sagen,
sie nicht schick aus. Hat sie absolut. Nicht Unity benutzt?
Hat sie?
Ich glaube,
das wäre jetzt kein Horror.
Ich glaube, dass sie Unity benutzt hat. Ich müsste nochmal nachschauen.
Auch etwas, was sie anders macht. Ne?
Ja gesagt. Ist auch so ein Trend, oder? Also vor ein paar Jahren haben wir quasi fast alle Spiele in Unity gesehen. Heutzutage sieht man sehr viel in Unreal.
Naja,
die Unreal Engine aber lizenztechnisch noch anders aus.
Genau, ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Naja, die nehmen sich da nicht mehr so viel. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass Unreal einfach eben in diesem Atmosphärischen halt viel stärker ist als Unity.
Aber du musst jetzt nichts mehr zahlen, wenn ja, du noch nichts
ja,
eingenommen
aber
hast.
Aber Unity war ja auch immer schon so.
Ja,
und die haben wir nur nachgezogen. Unity war immer schon so, deswegen waren alle erst in Unity, jetzt hat Unreal nachgezogen, jetzt gehen alle Indies auf Unreal und machen genau das, was die Unreal besser kann als Unity, nämlich mit Blueprints schnell mal ein Haus zusammenstecken und ein paar Lights reinsetzen und es ist Atmosphäre.
Und Unreal... Und
böse, ist das ganz überspitzt gesagt, aber das ist so ein bisschen ja, die Konsequenz. Und deswegen, glaube ich, sehen wir halt sehr viel. Und ich glaube, es war wirklich ein Unity-Titel, das sah auch für mich so ein bisschen nach Unity aus, aber vielleicht täusche ich mich.
Ja, Unreal läuft, glaube ich, auch besser auf den Konsolen.
Auf den Konsolen läuft Unreal also besser, auf Mobile halt nicht, ist Unity ein bisschen stärker, also ja, nimmt sich so nicht so viel. Aber deswegen ist zum Beispiel das Lightning jetzt in diesem White Horror natürlich nicht so relevant, weil es ist eh alles hell. Was man auch sagen kann, gibt es so vielleicht noch ein Detail, je länger man still spielt, desto kontrastreicher wird das Spiel. Also am Anfang ist man wirklich geblendet und je weiter man ins Spiel vorwärts kommt, desto klarer werden die Bilder, also alles sehr symbolisch aufgeladen.
Okay, ein paar interessante Ideen sicher dabei.
Ja.
Wir haben gesehen Alice VR. VR ist ja auch ein immer größer werdendes Thema, nach wie vor.
Und Tobi hat ein Achievement geholt heute.
Oh, ein Achievement.
Ja.
Ja, also das Spiel war nicht meine erste VR-Erfahrung und ich hatte bisher nur gute Erfahrungen, aber irgendwann ist ja immer für irgendwas das erste Mal. Und so ist es heute geschehen, dass mir davon tatsächlich schlecht wurde. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob das einfach noch ein altes Gerät war und noch nicht so richtig optimiert gewesen ist oder ob es einfach nur nicht an meine Augen angepasst war, was auch immer. Es war auch ein bisschen unscharf und dann durch die ganzen Bewegungen und die Gravitationsänderungen, man konnte dann an Wänden entlang laufen. Und irgendwann hat es mich dann echt fertig gemacht. Also Schweißausbrüche und nach 5 Minuten oder so, ich glaube, es war schon ein bisschen länger, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um doch mal aufzuhören und mich nicht weiter zu quälen, nur um die Demo durchzuspielen. Ich habe auch teilweise die Augen zugemacht, während ich da durchgelaufen
bin. Ja, natürlich. Ja. Absolut.
Also war leider nicht so ein optimales Erlebnis. Und zum Spiel selbst.
Ja, was ist das Spiel? Kann ja passieren, gerade wenn die Geräte nicht gut eingestellt sind.
Das Praktische ist, dass so eine Brille nach dem Abnehmen durchaus auch ein Gefäß bildet, in das man sich dann...
Hast du reingekommen? Nein,
das ist zum Glück nicht passiert, aber
alles die Übelkeit, weiß ich gehalten.
Die Übelkeit, die ist noch lange geblieben.
Also als ich zurückkam, habe ich den Toni angeguckt und habe gemeint, hey Toni, alles okay, du schwitzt ein bisschen. Und die Aussage war dann nur so, ja, im letzten Feierspiel irgendwie habe ich geschwitzt, so. Ja, ja. Also man hat es ihm angesehen.
Aber wie ist denn das Spiel? Also so, wenn du jetzt mal unabhängig von der Sickness da jetzt sagen solltest, wie das denn aussieht?
Also ich...
Von dem, was du gesehen hast.
Ja, der Eindruck ist nämlich nicht so gut, muss ich leider sagen, weil es halt doch sehr, sehr karg war alles. Also es sah schon cool aus an sich, wenn es nicht so unscharf gewesen wäre. Und es war auch ein interessantes Setting, also so Science-Fiction ein bisschen. Ich habe das Stadtlevel gewählt.
Science-Fiction hätte ich jetzt nicht gedacht bei Alice, ehrlich gesagt.
Es ist tatsächlich so, das sagen die auch, also die haben die Charaktere aus Alice im Wunderland genommen und haben die auf ein Science-Fiction-Setting angepasst. Ja, und die Story ist halt die, man spielt glaube ich, eine Frau.
Alice selbst,
glaube ich, auch, ja. Und die ist irgendwo mit einem Raumschiff unterwegs und ist auf dem Weg zu einem Planeten, wo sie irgendwie so eine Treibstoffladung abholen soll und findet aber diese, das ist ein Kolonieplanet, auf dem das abgebaut wird und findet das halt verlassen vor und muss halt erkunden, was da passiert ist. Und dieser Komplex, der ist halt riesig und gibt viele Schalterrätsel und solche Sachen, wo man noch Wände öffnen kann. Also da ist dieses quasi dieses Alice im Wunderland ins Loch springen Ding ist halt technisch umgesetzt. Aha. Und irgendwie darum geht's halt.
Und ist es speziell für VR entwickelt oder auch es normal
ist,
spielbar?
Das ist geht auf die VR in Benutzung hin entwickelt worden, ja.
Aber es funktioniert auch ohne.
Funktioniert auch ohne, ja.
Also man kann es auch am PC-Konsole.
Also ich habe jetzt, während er gespielt hat, habe ich es jetzt auch auf einem normalen Monitor gesehen.
Ja, ja, gut, aber das ist ja immer so, wenn du VR spielst, das auf dem Monitor noch.
Ja, ja, klar, aber dann müsstest du es ja eigentlich auch so spielen können.
Ja, wobei, ich glaube, bei Spielen, die wirklich nur für Oculus sind, die sind dann auf dem normalen Bildschirm geteilt, nur mit diesen zwei
Doppelpunkten geteilt. Und das war halt ein Bild.
Ach so, du hast eins gesehen.
Genau, auf dem großen Monitor war ein Bild.
Ah, okay.
Ja. Und das ist für, ich glaube, 3 verschiedene Brillen, für Oculus, Vive.
Und für das OSVR, also genau. Das Open Source Virtual Reality System.
Genau. Ja, und... Also gameplay-technisch gibt es da nicht viel zu sagen, weil ich konnte nur rumlaufen und mit Hebeln, Hebel aktivieren, um diese Straßen, an denen man dann entlang laufen kann, dann eben hochzufahren sozusagen. Und sonst gab es nur einen Roboter, den man ansprechen konnte. Und ja, das war es eigentlich, was es an Interaktionen gab. Das
kann man natürlich nach 5 Minuten Gameplay jetzt auch nicht so...
Ich fand es auch nicht schlecht, war, ne?
Ja, ja, gut, aber du konntest auch nicht wie zum Rätsel-Design sagen.
Ja,
wenn du
ja. Also ich hoffe, dass das nicht repräsentativ für die Rätseldichte stand. Aber ich denke, es war eher nur dazu da, um überhaupt an die an das VR-Gameplay zu gewöhnen. Deswegen hätte man eigentlich auch mit dem Wüstenlevel anfangen sollen, weil da nicht direkt mit Gravitation gespielt wird und so, sondern dass man erstmal nur sich in der Welt befindet sozusagen und dann langsam erkundet.
Aber gut, müssen wir uns dann vielleicht ein anderes Mal nochmal anschauen, ein bisschen ausführlicher. Offenbar können wir jetzt noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen.
Ja, also lieber nochmal in Ruhe anschauen mit einem ruhigeren Level und dann kann man es vielleicht auch ohne Übelkeit genießen.
Okay, dann ist wieder jemand rumgelaufen und hat Adventures
gefunden. Wer macht denn sowas?
Gefunden, die wir gar nicht finden wollten.
Ja, genau. Ich habe vorhin schon ein Gemeckert gekriegt. Da kommt ja immer mehr dazu, das hat man auch
nicht. Also, wenn wir Michael und Axel nicht dabei hätten, hätten wir nur die Hälfte der Adventures gesehen.
Ja, genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war auch am italienischen Stand. Und da habe ich einen kleinen Softwareentwickler halt irgendwie gefunden, der hat ein Spiel, das heißt Little Briar Rose. Das ist
kurze Zwischenfrage, Little Briar Rose, was heißt das?
Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung, du bist doch hier der Engländer.
Little Briar Rose, Dornröschen.
Ah, jetzt haben wir es. Mhm.
Habe ich gerade nachgelesen.
Genau. Ich habe ist auf jeden Fall ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Relativ bunt. Ein bisschen auf Kinder ausgelegt. Also macht ja auch klar bei dem Thema dann auch Sinn, wenn man schon bei Märchen ist. Ich konnte jetzt leider nicht so viel vom also ich konnte zwar einen Eindruck von der Optik kriegen, das ist halt relativ bunt, das ist ein klassisches Point-and-Click. Du kannst Figuren ansprechen, die unterhalten sich dann mit so Sprechblasen, die dann darüber eingeblendet werden. So
ein Comic-Stil?
So ein bisschen im Comic-Stil, genau. Eigentlich sehr im Comic-Stil. Es gibt auch Rätsel, die ich jetzt nicht gespielt habe, aber im Trailer gesehen habe, da gelaufen ist. Das war dann auch so Scheibenpuzzle-Rätsel dann irgendwie, wo man so bestimmte mehrteilige Räder dann so einstellen musste und solche Sachen. Allerdings kann ich nicht viel sagen zum Inhalt von der Story her, weil das komplett noch auf Italienisch war. Und mein Italienisch geht gegen null. Es soll allerdings auch schon bald rauskommen. Ich glaube auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und dann soll auch eine deutsche Textversion mit enthalten sein. Das erscheint für den PC auf Steam. Und es erscheint auch da, wo ich es gespielt habe, jetzt auch im iPad. Und eventuell sollen später noch Versionen für Konsolen nachgeschoben werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik, weil da soweit sind es noch nicht. Erstmal jetzt nur PC und iOS.
Okay, wieder ein Adventure entdeckt, was wir nicht kannten.
Ja, abwarten.
Wisst ihr eigentlich, was wir für euch hier leisten? Also es ist 2.32 Uhr. Und wir zerfließen hier alle.
Stimmt, wir haben mal wieder so eine ganz, ganz gemeine Situation, so ein Hotel, wo wenn du das Fenster zumachst und mit 6 Leuten im Raum sitzt, wo es innerhalb von Sekunden gefühlt...
Wir könnten was für die Gesundheit tun, unserer Leser und unserer Gesundheit, und sagen, man muss regelmäßig lüften. Ja. Und ich könnte mal ganz kurz für 20 Sekunden bitte. Einfach mal lüften.
Ja, lüft doch. Ja, während du das machst, kann ich eine neue Bauernregel vorlesen. Eine Weisheit,
ja. Genau.
Eine neue Bauernregel, die sogar zum Thema passt. Und zwar...
Alles gut, alles noch ganz.
Vielleicht.
Hier klang aber nicht so schön.
Ich wundere doch, dass es nicht durchgegangen ist. Alles lebt noch.
Hier fliegen Tablets durch die Gegend.
Ja, ich weiß noch gar nicht warum, weil eigentlich kann man das komplett. Nee, es geht nicht drüber. Ich konnte es zumachen, aber aufmachen.
Jetzt haben wir rausgefunden, warum da Tablets durch die Gegend fliegen.
Das sind die Adventure-Spieler, die haben das einfach gleich.
Ja. Und die dazu passende Bauernregel ist: Hat der Bauer kalte Schuhe, steht er in der Tiefkühltruhe.
Alaf!
Ich habe tatsächlich mal bei meiner Schülerzeitung, habe ich auf jeder einzelnen Seite...
Das ist eine eigene Schülerzeitung, nur für dich als Schüler?
Genau, ja. Und da habe ich es durchgekriegt, dass wir auf jeder einzelnen Seite unten als Unterzeile quasi eine Bauernregel hatten.
Ich hatte gerade die große Hoffnung, der Satz geht in die Richtung, ich stand tatsächlich mal in einer Tiefkühltruhe.
Das wäre eine spannende Geschichte gewesen.
Das hole ich dann nach und erzähle dann nächstes Mal, wie es war.
Wir erinnern dich dran.
Nächstes Thema.
Droht der Bauer mit der Rute, zieht die Stute eine Schnute.
Der ist gut. Das ist
dreifach.
Welche Rute ist da die Rede?
Das ist deiner Fantasie überlassen. Wir sind durch mit Little Briar Rose, glaube ich, ja. Und dann waren wir beim Landeskriminalamt Italien.
Ich habe genau das Gleiche gedacht.
Ich kann nicht anders, als diese Überschrift so zu lesen. LKAIT.
Die sind wahnsinnig schwer zu googeln. Ich habe versucht, ihre Seite zu finden. Und wenn man LKAIT eingibt, dann landet man auch bei Pressemitteilungen, Polizei Frankfurt.
Du sollst dir auch in die Adresszahl eintippen und nicht, wie das ganz viele Leute machen, bei Google.
Ja, aber ich wusste ja nicht, wie ihre Adresse ist. Und lka.it war es nicht.
Ach so, ist es nicht.
Ich wundere trotzdem, dass du da in Frankfurt rauskommst.
Aber sie machen einen Punkt dazwischen. Das ist natürlich merkwürdig.
Also die Seite hat bei mir nicht geladen.
Naja, doch. lka.it.
Was, stimmt. Bei dir geht das jetzt?
Ja.
Es gab ja mal diesen legendären Fall, wo Facebook runtergerutscht ist bei Google um eine Position auf die zweite Position im Google-Rank, wenn man Facebook bei Google eingetippt hat.
Und es war schon jetzt eine andere Seite drin, die aber wiederum Facebook Connect installiert hatte, sodass man auf ihrer Seite kommentieren konnte mithilfe ihres Facebook-Accounts. Und die Konsequenz war, dass zu diesem Zeitpunkt Millionen von Nutzern, die nicht in der Lage waren, bei Facebook sich einzuloggen, weil das praktisch nicht mehr der erste Zugang war über Google, angefangen haben, diesen Beitrag, der dann auf Platz 1 war, zu kommentieren. Und weil so viele Leute diesen Beitrag kommentiert haben und da geklickt haben, hat den Google immer höher gerankt. Und das war sehr lustig. Man konnte da diesen Kommentaren zu und da war also drin sowas wie Why does Facebook look so different? It doesn't, they change it all the time. Und so, das war sehr lustig. Deswegen sollte man die Adressen in die Adresszahl eintippen und nicht bei Google.
Ja, habe ich ja
Das war einfach nur ein wichtiger Hinweis.
Ach so.
Und apropos Bildung, soll ich das Fenster wieder zumachen, nachdem es draußen brummt? Oder?
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt frische Luft.
Ich friere.
Was? Der Michael friert.
Also hier eine Heizung, die nicht ausgeht. So. Nichts aus dem Fenster gefallen.
Ja, LKAIT, bekannt durch einen größeren Titel, den wir komplett aus den Augen verloren haben. Der ist erschienen im Februar.
Obwohl wir uns ihn lange angeschaut haben, letztes Jahr auf der Gamescom.
Obwohl wir auch recht angetan waren davon.
Und obwohl wir berichtet haben, aber als es dann rauskam, dann was.
Und obwohl es deutsche Sprachausgabe gibt, das haben sie uns damals schon versichert, dass sie kommt.
The Town of Light heißt es, ein
psychologisches Horrorspiel.
Spielt in einem echten, also in Anführungszeichen echten, aber Vorlage ist Europas größtes Irrenhaus, hat man es damals noch genannt, glaube ich. Ne?
Also das ist eine Anstalt.
Ja, aber es ist historisch. Sehr also cool. Als man es dann anders genannt hat, war es schon nicht mehr bewohnt.
Ja.
Und erzählt die recht aufwühlende Geschichte einer jungen Frau, die da misshandelt wurde und eines Tages zurückkehrt und sich daran erinnert, wie es da war. Auch für Oculus, dadurch sehr intensiv. In der Demo habe ich die Oculus vollgeschwitzt, nicht weil mir schlecht wurde, sondern weil es so gruselig war. Und dieses Spiel kommt jetzt auf die Konsolen. Genau. PS4 und Xbox One ist die News. Mit deutlich mehr Content noch, zusätzliche Räume, zusätzliche Möbel sozusagen, damit es so ein bisschen schöner aussieht. Die PC-Version kriegt keinen Patch, weil sie meiner Meinung nach auch zu Recht sagen, naja, das haben jetzt eh schon alle gespielt. Warum da jetzt nochmal was nachrüsten? Und eine Boxversion gibt es, haben wir dann auch erfahren. Eine sehr schöne mit Tagebuch und hübsch gestalteter Karte und auch der deutschen Sprachausgabe mit einem bekannteren YouTube-Kommentator, dessen Namen ich jetzt heute hier nicht in den Mund nehmen will. Aber wer da Fans hat, und davon gibt es viele, und wer zwischen 8 und 12 ist, freut sich da irre drüber.
Klingt so ähnlich wie ein Getränk in Monkey Island.
Genau. Der hat da eine Synchronrolle auch. Das ist auch in der Box
drin. Und so drin. Ähnlich wie das Geräusch, wenn ein Buch umfällt.
Ja, das stimmt.
Und diese Box ist aber nur in Italien erhältlich derzeit. Vielleicht bringen sie sie noch nach Deutschland, aber wer das sammeln will und auch schön im Regal stehen haben.
Ich vermute, dass es im Shop von Adventure Planet ist das dann, die irgendwie den Shop betreiben von Adventure Productions.
Ja.
Ich glaub, genau, also vermutlich kann man es, ich glaube, die liefern auch nach Deutschland, glaube ich. Kann man, also wer sich dafür interessiert, kann mal danach gucken. Ich denke, man kann es da kaufen. Das ist,
glaube ich, der Zodiac Store.
Ist möglich. Ja. Also,
das war aber die kleinere News, denn genau. Sie arbeiten schon am nächsten Spiel, und einem
psychologischen Horror-Adventure.
Wobei sie diesmal
gesagt haben... Verstehe jetzt, warum ich selbst bei diesem White Horror irgendwie ein bisschen so sage, so, ja, echt nett, aber...
Ich mag
Scheiße, Mann. Ja.
Und wenn viele ja. Leute sagen, Adventures sind tot, sagen die Entwickler.
Psychologische Horror-Adventures?
Martha is dead.
Ach so.
Oh,
der war zu weit weg.
Der war sehr schön, aber er war zu weit weg. Ich
wollte gestern wissen, dass man um diese Uhrzeit das nicht mehr so richtig bringen kann.
Ich dachte, ich kann mit euch rechnen.
Ja.
Rechnen? Wer ist hier der Mathematiker?
Genau, Martha ist tot, heißt es. Wir wissen noch nicht allzu viel über das Spiel, außer dass es gar nicht so psychologischer Horror werden soll, sondern tatsächlich, das sind die sind so im Trend, die gehen schon wieder in die andere Richtung. Die wollen jetzt mehr Jumpscares haben.
Mhm. Die gehen wieder zurück.
Bauen wieder, genau wie im Town of Light, echte Schauplätze nach. Diesmal geht es um Häuser in der Toskana. Mhm. Wird wunderschön grafisch wieder, was wir so gesehen haben.
Naja, haben wir nicht eigentlich nur Artwork gesehen und ein bisschen Asset, so ein bisschen Boot und so, und das war's?
Ja, das Haus haben wir schon gesehen, wie sie es nachgebaut haben.
Ja, ja, okay. Aber wir haben es im Spiel noch nicht wirklich
gesehen. Ja, aber grafisch absolut vergleichbar mit The Town of Light.
Voraussichtlich.
Voraussichtlich, ja. Dauert noch lang, bis es fertig ist. Und die Grundstory war ein bisschen wirr. Am besten hilfst du mir kurz. Also ich fasse jetzt so zusammen, wie ich es verstanden habe. Und dann ergänzt du mich. Oder? Also ja. Es gibt eine Protagonistin. Und die hat eine Persönlichkeitsstörung.
Im Prinzip
also multiple, Schizophrenie
ist es nicht. Ja, multiple Persönlichkeiten.
Genau, ja. Und diese multiple Persönlichkeiten werden in verschiedenen Kapiteln auch zutage treten und gespielt. Und zwischen diesen Kapiteln gibt es dann Albtraumsequenzen und in denen verschmilzt es wieder alles in eine Person.
Ja, ich kann nicht genau sagen, ob es wirklich zwischen Albtraumsequenz und Realität unterschieden wird, das habe ich nicht...
Das war so der Übergang, aber ja, wir tun uns auch ein bisschen schwer, sagt man dazu sagen, weil aus dem Italienischen ins Englische übersetzt wurde.
Nee, es wurde aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt und wir wären leichter dran, manchmal auch vom Englischen ins Deutsche und dann ins Italienische, also wir wären leichter dran gewesen, wenn wir einfach Englisch reden hätten können mit den Entwicklern.
Ja.
Was sie konnten, aber sie wollten stattdessen auf Italienisch reden und es in Deutsch übersetzt lassen, damit wir zum Beispiel in Englisch antworten. Egal. Ja, also es ist, ich vermute, es wird
ein psychologischer Horror.
Ja, und vielleicht auch in bestimmten Bereichen gar nicht so von der Grundidee vielleicht gar nicht so fern von Shattering, weil es klingt halt auch so ein bisschen nach Person, die halt eben ein Problem hat und mit sich selbst beschäftigt ist und deswegen vielleicht auch die Welt eben, obwohl es auch konkret an realen Schauplätzen spielt. Klang das für mich so ein bisschen so raus, dass man vermutlich auch so das Ganze so ein bisschen surreal auch ein bisschen anlegt. Also ein Beispiel, man hat so eine Selfie-Funktion, wo man sich fotografieren kann und dann sieht man aber auf dem Foto halt eben nicht immer die gleiche Person, sondern verschiedene Personen.
Vielleicht sollte man so eine Übersichtstabelle haben mit psychologischen Horrorspielen, mit sowas wie Beruht auf wahre Begebenheit und Monster läuft hier hinterher und dann machen wir so Kreuzchen da rein.
Ja.
Dann kann sich jeder raussuchen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich gerade im Gegensatz zu The Shattering eine klassische Geisterbahn verarmt wird.
Aber es hieß doch, dass es da keine Monster gibt.
Ja, aber es gibt genug Zeug, was dich anspringt wahrscheinlich.
Wir werden sehen, es war einfach noch viel zu wenig zu sagen und es ist noch nicht veröffentlicht und von daher...
Also wer The Town of Light mochte, auf jeden Fall.
Es sieht danach aus, dass sie was Ähnliches wieder machen werden. Und übrigens fand ich auch sehr, wenn wir schon von der Matrix sprechen, wo man so Kreuzchen und so macht, wir haben uns den Katalog von den Italienern angeschaut auf der, also das, es gibt so einen Katalog und da steht dann, ich habe mir gedacht, endlich ein Katalog, wo man vorne schon sieht, welche Genres sind wo. Und dann gibt es eben so verschiedene Genres, es gibt auch das, was wir wollen, das ist eben das Genre Adventure. Und die Italiener haben sich gedacht, ja, so ein Abenteuer ist doch irgendwie eigentlich alles. Und eigentlich ist alles bei den Italienern ein
8 Adventure. 8 von 10 Spielen
waren Adventure. 8 von 10 Spielen waren Adventure, aber nicht für uns.
Dann haben wir uns Bunker.
Biber Bunker. Meine Handschrift.
Sorry. Wir haben uns heute nicht Bimba angeschaut, aber wir haben uns Bimba. The Bunker angeschaut.
The Bunker haben wir uns angeschaut.
Und da ist natürlich der Basti unser Experte für FMV.
Ja, ich sammle ja so ein bisschen diese FMV-Spiele und deswegen habe ich, hab ich mir das mal angeschaut. Neben Late Shift, so das zweite große Spielfilm, der zweite große Spielfilmtitel. Und im Gegensatz zu Late Shift tatsächlich auch etwas, was man ein Spiel nennen kann. Inhaltlich geht es um den 30-jährigen John, der in einem Atombunker, den es auch wirklich gibt, ist auch gedreht in einem echten Atombunker in Essex, der da geboren wurde, also quasi so wie so ein Kaspar Hauser von Anfang an in diesem Bunker gelebt hat. Alle Leute sind eingesperrt, keiner weiß so genau, ob der Atomkrieg vorbei ist und es prüft scheinbar auch keiner. Und 30 Jahre später ist er der letzte Mensch, so der in diesem Bunkerkomplex, was ein großer Bunkerkomplex ist, lebt. Und das Spiel ist komplett Spielfilm-mäßig, also es gibt jetzt keine Render-Hintergründe und keine Greenscreen-Sachen, sondern es spielt wirklich komplett in einem realen Bunker. Sie haben auch die originalen Sets primär so gelassen, wie sie wirklich sind. Der Bunker ist seit dem Kalten Krieg unverändert in Essex und da haben sie quasi ihre Story reingebaut. Also alle Sequenzen sind wirklich Videosequenzen. Dementsprechend viel Ja, es ist halt eben nichts Computergrafik-Generiertes, mit Ausnahme von so ein paar...
Was musst du denn machen?
Ja, und im Prinzip, eigentlich macht John nur seine Routine, weil er nicht viel machen kann in dem Bunker. Und dementsprechend hat das Spiel einen relativ langsamen Start. Eigentlich sehr viel Video am Anfang vorneweg, die Intros sind recht lang. Und am Anfang macht man eigentlich nur so... Mal prüfen, wie ist die Radioaktivität, mal gucken, ob man irgendwas empfangen kann über das Funkgerät und mal gucken, was es noch zu essen gibt und abhaken, wie viel man noch zu essen hat. Dann hackt immer so ab, ja, so 27 Jahre halte ich noch durch mit dem Essen hier und dann am nächsten Tag ist es halt dann irgendwie einen Tag weniger. Und irgendwann meldet sich aber das System, dass eine Sicherung durchgebrannt ist. Und das macht den John, der den ganzen Tag immer das Gleiche macht, ziemlich fertig. Und dann geht er zum allerersten Mal, verlässt er seine eigene Ebene. Obwohl seine Mutter, bevor sie gestorben ist, ihm immer gesagt hat, verlass nie die Ebene, dann hast du eine Möglichkeit zu überleben. Also im Prinzip hat sie vermutlich gehofft, dass er irgendwann gerettet wird aus dem Bunker, was halt nicht passiert ist. Und jetzt ist man in der Rolle dieses etwas so autistisch anmuteten John, gespielt von Adam, Gott, Nachname vergessen, nicht vorbereitet, der auch in The Hobbit mitgespielt hat, der das auch recht gut macht. Der ist jetzt praktisch mit seinem eigenen mit sich selbst dann erstmal beschäftigt, psychologischer Horror könnte man fast sagen, sich also in die anderen Bereiche des Bunkers zu trauen und dann geht eigentlich das Spiel erst so ein bisschen los, dann gibt es halt wirklich größere Locations zu entdecken, das Spiel selber funktioniert mechanisch so ein bisschen wirklich sehr, wie halt früher auch so Spielfilm-Adventures funktioniert haben, man sieht den Charakter selber. Es gibt verschiedene Hotspots, kann also Räume wechseln, wird begleitet von einer Filmsequenz, es gibt Schränke, die man öffnen kann, Elemente, die man rausnehmen kann, es gibt so ein paar kleinere Inventarsachen, also ganz klassisches Adventure-Gameplay, aber sehr simpel. Wir haben jetzt aber auch nicht lang gespielt, vielleicht so 20, 15, eine halbe Stunde vielleicht insgesamt. Das ganze Spiel ist allerdings auch nicht länger als... Ich glaube, 3-4 Stunden haben sie es angegeben. Also es ist auch kein riesiges Spiel. Von daher würde ich jetzt erwarten, dass es keine riesigen Rätselnüsse sind. Es soll am Schluss so ein bisschen Richtung Heavy Rain gehen, im Sinne von, dass es Quicktime-Events gibt. Und es ist halt dann die Art der Spielmechanik dann schon immer, je weiter man vordringt in den Bunker, desto mehr Spielmechanik gibt es. Gut gefallen hat mir die Atmosphäre tatsächlich. Wie gesagt, auch so mit diesem kleinen, es ist wieder irgendwie psychologischer Horror und jemand beschäftigt sich mit sich selber, aber es ist halt Full Motion Video, es ist mal nicht Unreal und auch nicht Unity, sondern es ist eben eine echte Location und man eben auch ganz bewusst Wert gelegt eben auf, wir haben hier keine Computergrafiken und es hat einen sehr düsteren, klaustrophobischen Look und es geht eben nicht um Jumpscares, sondern es ist halt eigentlich die pure Einsamkeit und das pure klaustrophobische, ich komme hier nicht raus, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Also auch wirklich so...
Und wahrscheinlich spielt da auch die Frage eine Rolle, ist draußen überhaupt
noch ein Platz? Das ist dann die Kernfrage eigentlich. Gibt es noch Leben außerhalb?
Und schafft das raus, weil er steht sich selber wahnsinnig im Weg.
Richtig,
genau. Wir wissen ja gar nicht, ob er es rausschaffen sollte. Wenn draußen noch Radioaktivität ist, dann ist er wohl besser drinnen bedient.
Wahrscheinlich.
Also von daher ist es schon, also es ist mit Sicherheit kein Jumpscare-Game, es ist sehr, auch so ein bisschen Arthouse vom Flair her. Was man noch sagen kann, es haben mehrere Autoren mitgeholfen, zwei davon kennen wir ein bisschen näher, Steve Inns, der auch bei Baphomets Fluch damals schon mitgeholfen hat, aber halt auch Saul Blonde zum Beispiel der Autor war, oder auch Ian Thomas, der Soma entwickelt hat für Frictional Games und so dieser sehr sehr klaustrophobische Horror, der in Soma schon so zu spüren ist, so ein bisschen deren, ich hatte das Gefühl, dass auch das da wieder so ein bisschen zu sehen ist und wir haben mit einem Thomas auch später noch gesprochen, der hat wohl recht viel, also sich recht viel mit diesem Bunker-Game auch beschäftigt, von daher glaube ich, so, wer in dem Bereich unterwegs ist, durchaus eine spannende Sache und vergleichbare Spiele zum Beispiel in letzter Zeit Missing, Episoden-Adventure, das auch so ähnlich ein bisschen funktioniert hat, aber dann eben leider nur eine Episode rausgebracht hat wegen Finanzproblemen. Und das ist wirklich ein vollwertiges Adventure mit Anfang und Ende. Und erscheint im September. Kostet, glaube ich, so zwischen 15 und 20 Euro. Gibt es für PC und Mac und PS4.
Ja, vom über die Schulter schauen hatte ich auch den Eindruck, dass es sehr hochwertig gedreht worden ist.
Obwohl das Budget ungefähr ein Siebtel des Budgets von Late Shift ist.
Okay.
Ja, aber es ist, aber das ist kammerspielartiger als Late Shift. Late Shift ist ein Actionfilm und das ist halt wirklich ein Schauspieler in einem Bunker.
Ja. Aber klingt auf jeden Fall spannend. Auch wenn es psychologischer Horror ist, wie du gesagt hast. Es ist nicht wirklich Horror, ne?
Ich glaube,
Klaustrophobisch. Es ist ja psychologisch, aber
nicht. Psychologisch und klaustrophobisch, glaube ich, trifft es gar nicht mal so schlecht.
Je nachdem, ja, wie lange dieser Podcast noch dauert, ist es hier auch noch psychologischer Horror.
Wir sind noch nicht so lang wie, wie gestern.
Ist nicht mehr weit. Her Majesty's Spiffing. Die Jungs aus Nordirland, die eine Science-Fiction-Persiflage entwickeln, die ursprünglich bei Kickstarter finanziert worden ist, kommen jetzt langsam der Fertigstellung näher. Wir haben es zum dritten Mal, glaube ich, auf der Messe gesehen. Wir haben nicht wirklich viel Neues erfahren im Vergleich zum letzten Jahr. Also wenn ihr unseren Bericht vom letzten Jahr sieht, also euch anschaut, kriegt ihr schon einen guten Eindruck. Wir haben zwar eine neue Spielszene gesehen, aber im Wesentlichen haben wir da gelernt, ja, es ist sehr, sehr witzig. Sie haben halt wieder auch einen sehr britischen Humor, sehr ironisch.
Bissig eigentlich schon
teilweise. Bissig, ja. Wir haben jetzt gesehen, wie sie eben rauskommen aus ihrem Raumschiff. Ich weiß nicht, ob wir erzählen wollen, was sie da vorfinden, weil das
dann. Naja, gut, es ist ja schon bekannt, dass sie auch auf anderen Nationalitäten treffen. In dem Fall, wo wir es halt eben jetzt, wo wir jetzt reinspielen dürfen, waren es die Franzosen. Und das bietet ja schon eine Steilvorlage eigentlich.
Ja, also die Idee ist halt, dass sie halt wie das britische Kolonialreich den Weltraum
kolonialieren. Also die Story ist eigentlich die Queen hat halt sich mal so zurückerinnert, dass England zur Kolonialzeit, also als man einfach hingehen konnte und andere Länder einfach besetzen konnte, ja, dass es alles ziemlich gut funktioniert hat. Und deswegen macht man das jetzt ganz gerne wieder.
War eine gute Idee. Ja,
das funktioniert nur nicht mehr, weil alles, was hier so auf der Erde ist, gehört halt schon irgendjemandem. Also hat sie sich halt überlegt, na gut, dann müssen wir halt so eine Special Task Force in den Weltraum schicken, müssen Planeten kolonialisieren.
Ist eigentlich noch die gleiche Queen im Spiel?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das machen aber nicht nur die Engländer, sondern auf die Idee kommen alle anderen auch. So, und dann geht es natürlich dann im Weltall dann rund. Also wer zuerst kommt, mal zuerst und das ist so die Grundidee halt irgendwie.
Genau, aber deutlich humoriger aufgefasst als zum Beispiel Harold, das ja auch in der Kolonialisierungszeit.
Ich glaube, das ist auch von der Geschichtsschreibung her nicht ganz.
Das ist auch ein bisschen die Antithese zu Harold, oder?
Ja.
So ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Jedenfalls, wer witzige Comic-Adventures mag, der sollte auf jeden Fall da ein Auge drauf haben. Ich fand es sehr gut geschrieben, die Witze. Da war gerade in den Dialogen war wirklich jede Zeile irgendwie ein Lacher.
Die Frage ist, wie gut man das dann ins Deutsche wird übertragen können.
Das stimmt.
Das wird sehr schwer.
Arbeiten dann.
Und Humor ist natürlich Geschmackssache. Also nur wenn ich lache, heißt das ja nicht, dass der Basti lacht. Eigentlich lacht der Basti nie, wenn ich lache. Aber es kommt im Oktober, sie sind also jetzt fast fertig. Man kann es schon durchspielen, wenn kein Bug da ist. Es gibt noch ein bisschen Bugfixing zu tun und Feinschliff, aber man kann es durchspielen, dann ist im Wesentlichen fertig. Und sie würden sehr gerne einen zweiten Teil machen, einen größeren Teil, aber das eben nur, wenn sich der erste auch verkauft und wenn sie dann auch einen Publisher finden. Weil das machen sie jetzt tatsächlich alleine und was besonders ist, sie machen es alleine und trotzdem kommen Konsolenversionen für Xbox und PlayStation 4.
Also kräftig kaufen, weil sonst müssen sie bald psychologische Horrorspiele machen.
Genau.
Das passt nicht zu denen.
Nein, ich glaube, das
ging so. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, war Animation. Weil das extrem nett animiert durchgeht, weil es so
ja, sehr schön. Ja, es war auch sehr
lebendig.
3D-Grafik.
Ja. Ja.
Und das ist mit dem Controller gespielt, hm?
Ja.
Ja. Wie geht das von der Hand?
Ich hatte zuerst ein bisschen Probleme, weil man eben im Inventar noch Sachen manipulieren kann und verschiedene Verben hat noch im Inventar, da muss man sich kurz dran gewöhnen, aber wenn man einmal weiß, wo der Hase läuft, war das kein Problem. St. Christopher's School Lockdown.
Ja, das ist genau wie auch Majesty's Spiffing auch ein Kickstarter gewesen. Das war alles so 2013, das war so diese Welle nach Tim Schäfer. Wo dann alle gesagt haben, ja, oh cool, man kann ja über Kickstarter kann man ja Adventures finanzieren.
Ja, und in dem Fall hat Lainey Barry das getan.
Genau, Lainey Barry hat das getan und ist auch erfolgreich gewesen mit dem Kickstarter, hat so knapp 12.000 Pund damals reingekriegt für ihr St. Christopher's School Lockdown. Das ist ein Adventure, mehr oder weniger klassisch mit halt auch Third Person und Point and Click und so weiter. Die Story dahinter ist einfach, dass so 200 Schüler von so einer Schule aus Protest halt die Schule besetzen. Das heißt, die kapseln sich da so irgendwie so ein und dann bilden sich zwei Lager. Die einen, die sind halt jetzt irgendwie, ja, wir müssen jetzt auf niemanden mehr hören, dann können wir den ganzen Tag Party feiern und saufen und weiß der Geier. Ne? Und die anderen, die sagen halt, na, wir sind aber doch hier, wir machen das ja, weil wir was erreichen wollen. Also wir protestieren ja hier nicht ohne Grund. Also wir müssen dann auch irgendwie so bei unserem Grundgedanken bleiben und das auch durchziehen. Und diese beiden Lager, die prallen dann natürlich irgendwann aufeinander, bis es dann erste Verletzte gibt, Tote gibt und so weiter. Ja. Also relativ ernster und gesellschaftskritischer Hintergrund halt eigentlich. So die Message ist so ein bisschen, was passiert, wenn du mit der Gesellschaft einfach so die Führung abschneidest. Ja, also wenn du quasi so ein Anarchiesystem halt einfach so von einem Moment auf den anderen hast. Die sind auch schon relativ weit. Die wollen im März veröffentlichen. Sieht auch eigentlich ganz gut aus.
Schon.
Ja, gut. Aber es ist halt auch ein kleines Team. 12.000 Pfund hält halt auch nicht ewig.
Ja.
Ist klar.
Eben, reicht ja halt auch nicht ewig.
Ja.
Sollte gleich schon lange raus sein.
Sollte eigentlich schon lange raus sein. Es hat sich halt alles ein bisschen verzögert. Aber das sieht jetzt so aus, als nach eigener Aussage sind jetzt so die Assets komplett fertig eigentlich. Das heißt, es geht jetzt ums Zusammenbauen, Beta-Testen, Marketing, Vertrieb und so weiter und so fort. Das sind jetzt so die nächsten Schritte und geplant ist Veröffentlichung im März.
Ja, und man muss sich wohl zwischen einem für eins dieser zwei Lager entscheiden, wenn man spielt. Und
richtig.
Das beeinflusst dann auch ein bisschen die Puzzles und die Storyline, die du erlebst und auch das Ende. Also, und es gibt also einen gewissen Wiederspielwert. Also und was sie auch haben, sind unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für die Rätsel.
Das kommt bei
Adventures eher selten vor. Und sie haben auch für jedes Objekt mindestens drei verschiedene Beschreibungen. Also
richtig, und zwar drei für Tag und drei für Nacht. Das heißt, es gibt auch noch einen Tag-Nacht-Wechsel. Und das heißt aber auch, dass die Objekte tagsüber andere Beschreibungen haben als nachts. Das ist dann auch nochmal so ein Multiplikator. Ja, also eigentlich wird die Spielzeit wird angegeben mit, ich glaube, 8 Stunden oder so.
Ja,
aber die mal, wenn du wirklich jeden Kommentar da rausholen willst, dann spielst du den ganzen Tag daran.
Ich kann dir leider nicht zuhören, weil Basti nackt ist.
Oh nein, schon wieder.
Oh, jetzt nicht.
Ja, ist denn schon wieder Donnerstag?
Ja. Es offenbar passiert was. Also es dauert zwar eine Weile, aber es passiert was. Gab wieder Fortschritte seit letztem Jahr. Von daher können wir da auch einer Fertigstellung entgegenschauen.
Richtig. Lady Barry auch morgen auf der Party.
Morgen auf der Party.
Übrigens auch so ziemlich irgendwie 80% aller Entwickler, die wir heute getroffen haben.
Hashtag AT-Party.
Richtig. Den haben wir allen Flyer in die Hand gedrückt. Die haben alle gesagt, boah, cool, komm. Ja, es wird voll, glaube ich.
Ja,
gut, gerne.
Und Platz haben wir aber genug, keine Sorge.
Voll draußen, gute Grafik, so Strandsetting, kein psychologischer Horror. Kann man empfehlen.
Und letztes Spiel des Tages, was wir gesehen haben.
Geil.
Wow. Geil.
Das war eigentlich mein Knaller auch, ja.
Mhm. Nee, ich meinte einfach geil, dass das letzte Spiel ist.
Nein, aber das Spiel auch.
Ich hab's leider nicht gesehen.
Ein bisschen.
The Little Acre.
Ja.
Und das ist ein ganz klassisches.
Ganz klassisch.
Ganz klassisches irgendwie.
Ja, und
Verschauung, ja, und so weiter.
Ja, und es ist vor allem grafisch vor allem überraschend cool, weil es ist nämlich
das ist Wahnsinn eigentlich.
Komplett handanimiert.
Es ist das, was Dragon Slayer damals hätte sein können, wenn es ein Adventure geworden wäre. Es ist so Dom Bluth Animation Style.
Ja, der
krass, also wirklich auch, also das sieht Toonstruck alt aus oder selbst, also Lily Looking Through, also das einzige Titel, der mir jetzt angefallen wäre, der ähnlich viel Benutzer definiert, Customer sagt man da, also
Spezialanimationen
verwendet. Mhm. Meine erste Frage war, ohne irgendwie über die irgendwie Inhalt oder Mechanik zu fragen, ist, wie viele Spezialanimationen habt ihr denn?
Und ich habe die Zahl vergessen, ich weiß nur.
600, glaube ich.
Ich glaube auch 600. Ja. Und dann war die Aussage nur.
Ist halt wahnsinnig.
Die Aussage ist, wir sind wahnsinnig, sagt dann, hat die eine Person gesagt und die zweite Person hat gesagt, ja, aber es sieht auch gut aus. Und das, und das stimmt auch. Das ja, ist genau also, das ist Wahnsinn, wie das aussieht.
Ja, auch storyseitig irgendwie.
Das müsst ihr wissen. Ich hatte 5 Minuten da, aber das, was ich gesehen habe, war super.
Ja, also man hat zwei verschiedene Spielfiguren, den Vater und die Tochter. Die spielen wir aber nicht gleichzeitig. Die sind in verschiedenen Welten. Also beziehungsweise, ich glaube, die Tochter ist irgendwie in einer Traumwelt gefangen. Und der Vater muss sie jetzt da irgendwie befreien. Und die, was da interessant ist, die sind grafisch unterschiedlich gestaltet. Also die Szenen mit dem Vater, die sind so ganz klassisch 2D Adventure.
Das erinnert so ein bisschen an die Grafik von Baphomet's Blue irgendwie. Das
ja, genau.
So ein bisschen der Style halt irgendwie. Der Hauptcharakter sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Guybrush Threepwood und George Stobbart.
So wurde aber wirklich beschrieben, was passieren würde, wenn Guybrush Threepwood und George Stobbart einen Bastard hätten.
Genau.
Wie das funktioniert, haben sie nicht erklärt.
Richtig. Und diese Traumwelt mit den Mädchen, das ist halt wirklich so eine kunterbunte Geschichte, so auch mit so.
Ja, und auch von der Perspektive her auch
komplett. Ja, das ist anders.
Das ist mehr so eine isometrische Draufsicht auf die. Also, die ist auch dann viel kleiner dargestellt, die Figuren. Und die hat dann. In dieser Traumwelt noch einen tierischen Begleiter, der in der Wirklichkeit ihr Hund ist, aber dort
eine Riesenraupe.
Eine Riesenraupe. Noch größer, viel größer als Spot. Also,
größer als sie vor allen Dingen.
Und größer als sie. Und,
haben wir schon gesagt, dass Charles Cecil als Executive Producer, glaube ich, damit drin hängt?
Ja, also ist er beratend tätig. Ich glaube, er möchte nicht so in den Vordergrund gestellt werden bei diesem Projekt. Aber haben wir den Namen denn schon gesagt?
The Little Acre.
The Little Acre, genau. Ganz tolles Ding. Und ich weiß gar nicht, wann wollen die denn fertig werden?
Ich glaube schon relativ
bald. A couple of months, haben sie gesagt, genau.
Also rechnen wir mal damit Anfang 2017 oder
schon. Also dieses Jahr denke ich nicht mehr, dass das was wird, aber ich. Nächstes Jahr anfangen könnte es was werden.
Sprachausgabe hat mir auch gefallen. War auch nicht schlecht.
Die habe ich glaube nicht. Doch.
Es gab Englisch, eine.
Ja. Ich war ein bisschen.
Ich weiß nicht, die
ich habe es nicht gehört.
Ich glaube, die Animatorin hat ihren eigenen Charakter gesprochen.
Richtig, genau.
Richtig, ja. Von den Mädchen fand gesprochen. Ich ein bisschen anstrengend.
Ja, das war die.
Bisschen
das war
piepsig,
auch die,
ja.
Das war aber auch die Designerin von dieser Figur.
Ja.
Ja, also die hat das selber eingesprochen.
Ja,
bleibt das so? Oder?
Das weiß ich nicht, das haben wir nicht gefragt.
Und die Designerin hat gesagt, das Kind soll Flügel haben und ein Schwert. Beides.
Genau.
Feenflügel und ein Schwert.
Was ich mir so gestellt habe, vielleicht habt ihr da was gesehen, ich war dir länger in der Präsentation, nachdem das so viele Spezialanimationen sind und irgendwie so gefühlt man von Szene zu Szene die ganze Zeit mit unfassbaren Animationen begleitet wird, ist das ganze Spiel dann ziemlich linear, weil ich mich mal gefragt habe, weil irgendwie.
Es ist auf jeden Fall so, dass automatisch, je nachdem, wenn du bestimmte Trigger auslöst, zwischen dieser Traumwelt und dieser Realwelt hin und her.
Du kannst es nicht selber.
Du kannst es nicht kontrollieren, okay. Du kannst es nicht steuern. Von daher ist auf jeden Fall die Reihenfolge der Szenen linear vorgegeben.
Ja.
Und da kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es storyseitig irgendwie noch große Möglichkeiten
hat,
da Einfluss irgendwie drauf zu nehmen,
das Spiel. So gefühlt ist es, hat es mich so ein bisschen so erinnert, also nicht visuell, sondern so vom Gameplay-Style her, so an ja vielleicht sogar an sowas wie Maschinarium, so ganz grob, weil man irgendwie so gefühlt immer so von Szene zu Szene irgendwie so mehr so springt. Oder gab es dann? Also man.
Ja, gut, bei Maschinarium
man kann die Figur frei steuern, das kann man sagen. Das,
also gehst du nicht so, dass du von einem Bild festhängst und dann musst du Rätsel lösen, gehst ins nächste Bild. Also du hast halt schon. Szenen, wo 3-4 Räume
okay, das zusammen. Das ist doch schon mehr, als ich gesehen habe. Okay.
Ja, und wir haben jetzt auch keinen arg großen Abschnitt gesehen. Wir haben jetzt
relativ kurze
10 Minuten Gameplay gesehen. Viel mehr war es eigentlich nicht. 10, 15 Minuten.
Also, nicht viel dazu sagen.
Wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt ziemlich am Anfang vom Spiel war oder schon ein späterer Abschnitt. Ja, also Und sind auch will ich jetzt noch nicht so viel Aussagen drüber machen, ob das jetzt arg linear ist oder ob es dann hinten raus vielleicht doch mehr Möglichkeiten gibt.
Kann durchaus sein.
Ja. Aber was er gesagt hat, sie wollen es auch beendbar machen. Also ich glaube, es wird nicht so schwer.
Hey, man kann das Spiel beenden.
Geil. Ja, also
das ist mal ein Feature.
Ja. Also sie haben gesagt, dass sie nicht so auf Inventarrätsel gehen, sondern mehr so Environment-Rätsel. Weiß es auch
Umgebungsrätsel
beendbar machen. Also, es hat sich mehr so angehört, nicht so kompliziert, nicht so
ja.
Verkopft, sondern ja.
Das ist was wir für diesen Podcast auch übernehmen sollten. Beendbar machen.
Ja. Ich weiß nicht mehr, was genau der englische Begriff war, den er verwendet hat, aber.
Finde ich auch. Viel kann man gar nicht mehr sagen zum Spiel, weil das ist wirklich, also von den Animationen her schon so geblendet hat, da kann man ja keine Frage. Das ist ja unmöglich. Das sind auf jeden Fall Irren, die das machen. Die sind auch schon eine Weile da dran. Aber da müssen wir mal gucken, wie weit das jetzt. Puter Games heißen die übrigens.
Genau, und die haben sich irgendwelche von einer Animationshochschule oder so. Sich die Studenten geschnappt und haben gesagt, hey, hier dürft ihr mal was richtig animieren, weil wir sind ein Spiel und kein Film.
Und das war was sie gesagt haben, sie lassen den Animationsleuten also da wirklich dann freie Hand. Ja, wenn die auf eine blöde Idee kommen und sagen, guck mal, das habe ich hier gemacht, okay, dann kommt das da rein. Das ist eigentlich eine coole Sache.
Und eine Besonderheit des Spiels, es war das Letzte, was wir heute gesehen haben.
Juhu. Darf ich die Abschiedsbauernweisheit verkünden?
Bitte, verkünde die Abschiedsbauernweisheit.
Steht im Winter noch das Korn, ist es halt vergessen worden.
Schön.
Noch schöner?
Das
war's?
Die Adventure-Treff-Party
morgen. Ja, auch, aber noch schöner heute. Da kann er das Programm aufgepasst.
Heute?
Heute?
Toni hat Töni dabei.
Ja,
Töni.
Wir sind noch nicht am Ende, es hat noch keiner gesagt Tschüss.
Okay. ich wollte nur, dass du das nicht vergessen.
Was ich noch sagen wollte, wir haben, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, wieder über 20 Spiele gesehen heute.
Ja.
Wie gestern. Und ich habe das Gefühl, dass wir damit heute schon den Rekord gebrochen haben in Sachen Zahl der Spiele, die wir gesehen haben auf einer Gamescom. Ja, wir haben morgen noch ein paar Termine.
Wir haben morgen vor allen Dingen auch noch nicht nur wieder 30 Minuten Termine, weil der Tag ist kürzer, weil wir natürlich früher aufhören, weil wir dann irgendwann auch mal ins Hotel zurück müssen, noch ein paar Sachen erledigen, dann wieder auf die Party, die um 5 Uhr anfängt, aber wir haben morgen, im Gegensatz zu heute und zu gestern, sogar Slots, die doppelt belegt sind.
Ja, aber viel
hatten wir am Ende auch
mehr. Ja, das war aber dann nicht so geplant gewesen.
Ja, das stimmt.
Wer weiß, was morgen noch alles ist, spontan von neuen Adventures entdeckt werden.
Mal schauen, was
wir müssen, glaube ich, einfach manche Redaktionsmitglieder irgendwo anbinden.
Ich glaube, die wollen mich an dich binden. Also. Ich glaube, wir werden mit Handschellen zusammengekettet. Irgendwie. Damit keiner alleine losziehen kann.
Ich bleibe einfach im Hotel und ihr dürft ihr arbeiten.
Aber es bleibt spannend. Morgen haben wir nochmal einen Podcast. Wir werden, denke ich, auch unser Fazit dann zur Messe formulieren. Und nochmal Revue passieren lassen, was wir gesehen haben. Dann morgen Abend die #AT-Party.
Mhm.
Und ich glaube...
Am Samstag haben wir noch... blenden die aus, ja auch...
Samstag Escape Room.
Wörter im Kopf. Samstag werden wir noch einen Escape Room machen. Ein Teil von uns zumindest.
Ja.
Und gucken, ob wir das überleben.
Ich habe ein gutes Gefühl.
Ein Hangover Escape Game. Ja, ihr wisst ja, dass dieses Escape Game tatsächlich 90 Minuten dauert statt 60. Ach, okay.
Super. Das passt ja zum Thema irgendwie dann, ne?
Und es geht um psychologischen Horror.
Das ist ja wunderbar.
Kein Witz.
Das wird dann fest.
Ja.
Und dann gibt's noch.
Ja, mir ist ja gerade noch was eingefallen. Ich habe ja den Alex François heute noch getroffen von The Slaughter. Der hatte zwar nichts dabei, der wollte einfach mal quatschen.
Der hätte mal schneller gewesen mit der Abmoderation.
Ja, zufälligerweise im selben Moment auch noch Lenny Barry getroffen und Axel war noch dabei. Und dann waren wir dann zu viert irgendwann draußen und setzten uns an den Tisch, ja, weil der gerade frei war. Und da kamen so Leute und setzten sich dazu. Und zufällig sind wir mit denen ins Gespräch gekommen. Und was entwickeln die?
Psychologischen Horror.
Nein, naja, ein Survival
Game. Aber immerhin mit psychologischem Horror.
Ja. Ich denke, ist nichts für unsere Seite.
Ich glaube.
In diesem Sinne.
Genau. In diesem Sinne, tschüss, wir haben noch Musik.
Tschüss. Ja,
soll ich jetzt schon anmoderieren oder erstmal
Tschüss sagen? Erstmal raten?
Eigentlich sind wir noch lange nicht fertig.
Was mir da gerade noch einfällt. Ja, dann mach doch einfach mal.
Ja, und zwar auf der Gamescom jetzt reisen wir ja täglich durch Welten von Videospielen und was passt da besser dazu als ein Lied, das Reise heißt und durch verschiedene Videospielwelten führt. Und zwar verpackt als ja, quasi Liebesgeschichte sozusagen und es ist Teil einer größeren Geschichte, deswegen ist es jetzt nicht wirklich zusammenhanglos, aber
aus dem Zusammenhang gerissen.
Sozusagen, ja. Aber also es ist auf jeden Fall einzeln hörbar und ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr mal versuchen, jede Videospiel-Anspielung rauszuhören und in, die Kommentare
zu schreiben. Genau.
Und ist dann liken und Horror abonnieren.
Dabei? Wie? Ist psychologischer Horror dabei?
Nein.
Oh. Und wer alle Anspielungen findet, der gewinnt morgen das Basti ihn drückt. Auf der Party.
Sehr schön.
Oberkörperfrei.
Ich drücke jeden. Alles und jeden. Überall hin.
Wir sollten jetzt wirklich Schluss machen.
Hauptsache dieser Podcast ist gleich vorbei.
Hashtag AT-Party. Tschüss, Leute.
Tschüss. Tschüss. Ja, ich muss jetzt schneiden.
Ich nehm dich bei der Hand, Prinzessin, lass uns verreisen, weit weg raus aus der Tristesse für bessere Zeiten. Vollkommen egal, wohin auch immer du gehen willst, heiße Wüsten, Oasen oder Länder mit Schnee bedeckt und sag nicht, Romantik sei nichts für Männer, denn gleich führe ich dich zu den Ruinen von Zenekett mit Meeresblick. Auf in das kühle Nass für eine Runde Blitzball, was für ein Riesenspaß, aber leider bleibt die Zeit nicht stehen, also pack deine Sachen und lass uns gehen. Wir verlassen Spiro, noch ein letzter Blick vor mich, Gagaset geht. Bis das Schiff abhebt zum Himmel und fliegen davon in die Hyrule-Region. Haben uns einen Kokiri ein Beispiel genommen. Für immer klein bleiben, wir werden nie erwachsen. Doch wahre Träume erfüllen sich leider nur im Schlaf. Also schließ deine Augen und gib mir die Hand. Und ich geleite dich gerne mit in ein Land, in dem deine Träume so greifbar erscheinen. Also begleite mich auf meiner Reise. Schließ deine Augen und gib mir die Hand. Und ich geleite dich gerne mit in ein Land, in dem deine Träume so greifbar scheinen, also begleite mich auf meiner Reise. Jede Reise mit dir ist so unfehlbar, selbst Trips in die Wastelands von New Vegas. Wir brauchen kein Red X oder uns im Wolf verstecken, unser Bund lässt jedes solches sofort vergessen, also scheiß auf den Schutzanzug, halt deine Luft an und wir tauchen ein in eine Welt ohne nur noch 15 Einfluss, sondern schöne Szenerien wie in Skyrim, wo wir auf Drachen hoch am Himmel gleiten. Aber auch hier können wir nicht ewig sein, tipp das Reiseziel ein, bitte Tastatur am Malur, ein Blick auf meine Armbanduhr sagt, die Zeit läuft, doch wir definieren pro Ocarina die Zeit neu. Doch wenn der Mond in mein Termina kracht und damit alles in dieser Welt hier niederrafft, sehen wir den Game Over Screen, doch drauf geschissen, dann lass uns beide eben einen neuen Traum beginnen. Deshalb schließ deine Augen und gib mir die Hand und ich geleite dich gerne mit in ein Land, in dem deine Träume so greifbar erscheinen. Also begleite mich auf meiner Reise, schließ deine Augen und gib mir die Hand und ich geleite dich gerne mit in ein Land, in dem deine Träume so greifbar scheinen. Also begleite mich auf meiner Reise.